Diese Folge Bundesliga wird dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Noch 3 Stunden Podcasts in der Warteschlange und du brauchst neue Energie? Schon 20 Stunden Rocket Beans TV geschaut und die Augen werden schwerer und schwerer? Der unwiderstehliche Pickup-Knack macht dich garantiert wieder hellwach. Hol dir den Kick, den du brauchst, um wieder voll durchzustarten mit Pickup Schoko Hazelnut mit cremiger Haselnussfüllung in der Mitte. Den muss man mögen. Und jetzt viel Spaß mit Bundesliga.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga. Heute eine super mega Party-Show. Meine Damen, hört ihr den Wenger-Bus? Er kommt hier heute ins Set gefahren. Richtig geile Stimmung, Bundesliga. Ja, Mann!
Explodiert die Bude hier!
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Vielen Dank.
Ja, Mann!
Ich begrüße euch recht herzlich zur Bundesliga. Ja, Mann! Bis die Scheibe wackelt hier, wird hier high gepfeift. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid bei der einzigen Fußballshow der Welt. 3 Menschen, die sehr gut gelaunt sind. Und Tobias Escher, der Mann, der gut gelaunt wäre, wenn er Gefühle hätte. Aber so ist das halt. Er hatte als Kind einen Unfall. Er hat Bambi geguckt. Da war er 4 Jahre alt. Und das war zu emotional, die Szene mit der Mutter. Und da sind seine kompletten Gehirnsynapsen einfach explodiert. Seitdem fühlt er nichts mehr. Aber das ist gut, weil seitdem hat er messerscharfe Analysen, die Gefühle ersetzen.
Ich hab ihn durchschaut. Ich habe Tobias Escher durchschaut. Es hat einige Seasons gedauert, aber ich habe ihn entschlüsselt. Tobias Escher sagt generell das Gegenteil von dem, was ich sage. Und da Tobias Escher als kompetent gilt, was sagt das dann über mich aus?
Etienne. Und mir ist noch eine ganz andere Sache aufgefallen, dass Tobias Escher immer so als emotionslos gilt und in Wirklichkeit trägt er so viel Wut in sich, dass er quasi innerhalb dieser Runde mir immer ganz persönlich gegen Schienbein treten will. Mit jeder Analyse über Werder Bremen, über das, was da angeblich nicht
läuft. Man spricht da gerade eine Mütze oder was?
Ich bin noch nicht sicher. Kannst du noch so 2 Augen darauf kleben auf die Mütze?
Mann, ich möchte nicht, dass man meine weinenden Augen sieht.
Ich weiß schon, was das ist.
Habt ihr mal ein bisschen Verständnis?
Die weinenden Augen. Ey, Leute, ganz kurz. Lass uns mal ein bisschen Struktur in diese Sendung bringen. Tobias.
Darf ich kurz auch noch was sagen dazu?
Immer.
Weil ich verstehe natürlich, dass ich verstehe die psychologischen Spielchen, die hier dahinter stecken, auch die Gefühle. Natürlich, ihr müsst eure Gefühle irgendwie Ausdruck verleihen und schlagt jetzt auf das Glied in der Truppe ein, dass dem es gut geht. Und ich weiß, dass ihr versucht zu verdrängen und dass ihr versucht zu tun, als ob alles gut ist. Aber ich denke, im Sinne auch eurer emotionalen und geistigen Gesundheit wäre es sehr wichtig, dass ihr das heute als Therapiestunde anseht. Und dass ihr das heute wahrnehmt und den Zynismus und den, der euch zerfrisst, dass ihr den hinter euch lasst und dass ihr rauslasst, was in euren Herzen steckt.
Was in euren Fußballherzen steckt. Lass uns den zusammenschlagen.
Ey, lass uns bei Tobias Escher vom Haus versammeln und ihn verprügeln, ja. Ich glaube,
weiß jemand, wo er wohnt?
Taktiktafel. Also, ich hole eine Taktiktafel, wo ich ganz bewusst in der Viererkette die Außen falsch positioniere, sodass er so ein, wie heißt das, OCD, CDO, OBC, dann muss er rauskommen und die Außenverteidiger zurechtschieben auf der Taktiktafel, dann überfallen wir ihn zu dritt.
Wenn er die Doppel-6 verschiebt, ja, schlagen wir zu.
So,
ihr Lieben, das war die perfekte Überleitung zu Werder Bremen, die auch zugeschlagen haben, als die Doppel-6 verschoben wurde. Stimmt's?
Keine Ahnung. Sie haben zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Sie haben einen neuen Trainer präsentiert. Da kommen wir jetzt aber gleich zu. Lass uns mal über den Abschiedskampf reden und mit Werder Bremen gerne anfangen. Werder Bremen, ein Leben lang. Und die haben gegen Augsburg gespielt, das von Nico und nicht nur von Nico als Schicksalsspiel titulierte Aufeinandertreffen zweier vom Abstieg bedrohten Vereine, endete mit einem 2:0 für FC Augsburg. Dabei hat eigentlich alles so gut angefangen. Vargas nach 11 Minuten ungefähr eine rote Karte bekommen für eine versuchte Tätigkeit. Ich meine ganz ehrlich, wie dumm ist das, in so einer Situation sich zu einer Tätigkeit hinreißen zu lassen? Das ist ja schon mal das Dümmste. Aber diese Dummheit wird auch noch mit Inkompetenz kombiniert, indem er einfach nicht getroffen hat. Wenn er wenigstens getroffen hätte. Ja, aber nein, beides nicht. Ja, und dann eigentlich Überzahl ohne Ende. Dann fliegt Groß noch vom Platz auf Bremer Seite, der auch schon gelb-rot gefährdet gewesen war. Und dann geht's dahin. Nico, erzähl mal, wie hast du das so erlebt?
Macht ihr doch erstmal.
Ich hab dir doch gerade eine Rampe gebaut.
Ja, aber Eddie, sag mal du, wie hast du das
wahrgenommen? Ich habe gar nichts davon mitgekriegt. Ehrlich gesagt, habe ich gerade jetzt hier die Zusammenfassung aufgemacht, weil ich dieses Foul sehen will. Ich habe vorhin zum ersten Mal die Ergebnisse der anderen Spiele überhaupt erst gecheckt. Ich habe nichts mitgekriegt von Werder Bremen, außer dass sie immer noch im Abstiegskampf sind. Surprise, surprise. Und dass sie Kohfeldt gefeuert haben am letzten Spieltag. Was ich zugegebenermaßen, Nico, sei mir nicht böse, ein bisschen erheiternd finde. Ich finde, es kommt ungefähr 33 Spiele zu spät, aber gut. Bei manchen dauern die Entscheidungen halt ein bisschen länger. Und ich glaube aber ganz ehrlich, dass Thomas Schaaf das wuppen wird.
Schafft er das noch?
Das schafft er noch. Der wird da hingehen, der wird einfach überall, das ist noch ein Trainer der alten Schule. Der geht nochmal hin, Nackenklatsche für jede, für, zumindest für die Startelf. So, mit einer leichten Pfläumchenfahne. Und dann rennen die noch mal. Und dann geht das noch mal gut für Werder Bremen. Absolut.
Es hat ja, also Bremen macht ja alles, was Hamburg macht. Das ist ja einfach immer so, das ist so der große Bruder, dem man nacheifert.
Das ist Schalke. Das ist Schalke, nicht Bremen. Keine Sorge.
Nein, jetzt hör mal auf.
Dann wäre nämlich das passiert, was Kollege Gardet da gerade gesagt hat. Dann hätte Werder Bremen Kohfeldt schon vor anderthalb Jahren gefeuert. Aber das machen sie ja nicht. Die feuern ja nur alle durchschnittlich. Also statistisch erhoben ist es der Fußballverein in ganz Europa, der am seltensten Trainer rausschmeißt. Mit 5,34 Jahren und jetzt war es mal wieder soweit.
Da sind sie wieder und, europäische Spitze da in der Kategorie.
Ja, da sind wir europäische
Spitze. Das will man sich auch ungern
Trainer rausschmeißen. Ja, genau. Aber jetzt haben wir es an der Stelle wieder gemacht und das ist bitter. Aber ja,
es ist natürlich so, ihr habt es nicht in der Hand. Ne? Das, ich guck gerade mal auf die Tabelle, das war mir gar nicht so bewusst. Aber ihr habt ja einen Punkt weniger als Bielefeld. Das heißt, es ist gar nicht in eurer Hand, ob ihr den Klassenerhalt schafft oder nicht. Es könnte doch, klar, aber
natürlich
noch
ist das in der Hand.
Ja gut, ihr könntet natürlich die Relegation schaffen und dann dort gewinnen. Ja, aber ich meine jetzt direkt ohne Relegation den Klassenerhalt. Entschuldigung, ich habe mich schlecht ausgedrückt.
Und, und das ist natürlich, um da jetzt mal einzusteigen, aus dem Spiel heraus die totale Katastrophe. Und ich glaube auch der Grund, warum er mit Kohfeldt geht. So, das, selbst in den Abgesängen an Florian Kohfeldt wurde an allen Stellen immer noch wieder betont, was für ein guter Trainer das ist und wie traurig man darüber ist, dass man sich von ihm trennen musste. Aber so Entscheidungen wie wahrscheinlich Christian Groß in der Halbzeit nicht runterzunehmen, sondern ihn auf den Platz zu lassen, rot gefährdet, was er dann nach 5 Minuten auch bestätigt hat, als er dann runtergegangen ist, du den Vorteil dadurch wegnimmst. Du offensichtlich irgendwie ein Problem darin hast, Torchancen zu kreieren und diese dann auch, zumindest wenn du ein paar hast, sie dann auch zu nutzen, was sie im Laufe der Saison in den ersten beiden Dritteln ja noch ein bisschen besser gemacht haben, hast es im letzten Drittel komplett verloren und 9 Spiele mit einem Punkt, dann gehen auch irgendwann in Bremen die Argumente aus. Und dass es jetzt kurz vor Toreschluss ist, ist natürlich panisch und es gibt jedem recht, der vor 20 Spieltagen schon gesagt hat, dass Kohfeldt da weg muss. Ich bin mal gespannt, wo er dann irgendwann landen wird, wenn sich dann alle darüber wundern, warum er dann vielleicht woanders landet, vielleicht passiert es auch nicht. Fakt ist aber einfach, dass als ich dann gehört habe, er ist weg, das natürlich erstmal ein bisschen erschütternd war, weil das, nochmal ganz ehrlich, man das in Bremen halt sehr, sehr selten miterlebt, dass Trainer rausgeworfen werden. Und ich nicht das größte Vertrauen in Thomas Schaaf auf dieser Position auf den ersten Blick hatte. Aber jetzt habe ich mir so ein kleines bisschen so natürlich dann ungefähr jeden Beitrag dazu angeguckt und durchgelesen und ziehe jetzt aus jedem verdammten kleinen Hütchen aufstellen, dass irgendein Medium vom Training in Basinghausen abgefilmt hat, die größte Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich glaube, es gibt ja am Ende noch einen Fakt, den du an der ganzen Sache nicht unterschätzen darfst. Rein auf dem Papier haben sie den härtesten von den 3 Gegnern, würde ich sagen. Aber bei allen 3 Partien steckt irgendwo natürlich viel mehr drin als diese fußballerische Vergleich. So,
ja, das Köln, weiß ich nicht. Also Schalke ist schon stark. Also
deine Häme kannst du gleich über deinen Verein auch selber ausschütten.
Ich meine,
natürlich hat Köln
chemisch.
Natürlich hat Köln hat den einfachsten Gegner. Aber
Stuttgart,
Köln muss auch gewinnen.
Ist der einfachste Gegner.
Nee. Köln muss auch gewinnen.
Ja, Nico, wir wissen ja, was Tobias hat ja einen guten Freund bei Gladbach sitzen, der natürlich jetzt überhaupt nicht weiß, was Bremen machen wird, weil natürlich jetzt auch in Quarantänezeiten keine Spione vor Ort sind, die sagen können, aber ich kann es euch sagen, weil Thomas Schaaf spielt immer 4-4-2 mit Raute. Mhm. Die Frage ist nur, wer spielt die Diego oder Miku oder Özil-Position, die Schaaf sein Leben lang bei Bremen hatte.
Miku.
Wer?
Miku.
Osako.
Ja, wer spielt sie denn?
Miku.
Ja, jetzt, der ist ja nicht mehr da, ne?
Wie schwer es dir gefallen ist, das
offensichtliche nochmal auszusprechen. Das Richtige, der ist nicht mehr. Komm, jetzt sag, wer spielt da? Osaku, sag ich.
Ja, finde ich schon mal nicht so schlecht. Also wenn es 4-4-2 ist, ist Osaku die einzige Option. Aber zum Position verschieben haben wir den Escher hier im Raum. Ich bin im Status, ich bin verzweifelt. Ich habe das an anderen Stellen schon mal erzählt. Ich kann das ja auch nochmal. Als Bittencourt das Ding gegen Pfosten haut, da breche ich zusammen. Da war ich am Ende, körperlich, mental. Da war ich wirklich am Ende. Ich habe nur einmal so gequiekt. Und Leute in meinem Umfeld haben geguckt, was ob jetzt mir irgendwas passiert ist. Und nee, ich habe nur ein Fußballspiel angeguckt und da ist offensichtlich irgendwas passiert. Und es hat mir das Herz rausgerissen. Ich habe es in meiner Hand zu pumpen sehen und musste es erstmal wieder einsetzen. Und ich habe jetzt wieder den Punkt, den ich nicht haben will. Eine Woche lang zittern, am nächsten Wochenende gehen mir die Nerven durch. Und ich habe keine Ahnung, ob ich dem Asher-Aufruf folgen könnte, in dieser WhatsApp-Gruppe jetzt auch ganz viel zu schreiben. So, und ich stelle mich darauf ein, dass ich meine Saison noch 5 Tage weitergeht oder 8 Tage, so, keine Ahnung.
Wir haben ja schon angekündigt, Scheiße, für Samstag 15:30 auf Rocket Beans TV gibt's ja einen Stream mit dir.
Nur mit dir.
Hab das mit meinem Management durchgesprochen.
Wo du, du bekommst eine dritte PlayStation 5. Als Vergütung.
Hab ich schon.
Okay. Gut, Samstag 15:30 Nico auf jeden Fall close. Weißt du was, Tobi, du spiegelst dich hier in dieser Scheibe und in diesem Spiegel bist du direkt neben Nico. Und Nico redet die ganze Zeit und ich sehe so dich so halb transparent quasi nicken die ganze Zeit. Aber du sagst ja nichts, sag doch mal was.
Ja, was soll man dazu sagen? Also am Wochenende war das natürlich von Werder die fast schon erwartete Offenbarungserklärung, ein Offenbarungseid. Weil man ja in der ersten Halbzeit wirklich 35 Minuten lang komplett in Überzahl war, weil man einen Gegner hatte, der dann nichts mehr gemacht hat, klar, außer sich hinten reinstellen. Und da hatte man dann 2, 3 gute Chancen, aber das waren halt alles eher Zufallsprodukte. Man hat es halt auch wieder in dieser Halbzeit nicht hinbekommen, irgendwie eine konstante Torgefahr zu kreieren, also die länger als nur 1, 2 Minuten ist, sodass man wirklich das Gefühl hatte, die schnüren jetzt Augsburg da hinten rein. Und dann, dass du halt groß in der Halbzeit nicht auswechselst, das war hochgradig dumm, muss man tatsächlich sagen, weil der war in der ersten Halbzeit mit Kontern überfordert, der war gelb vorbelastet, man hat Torchance kreieren müssen, da kannst du mit groß nicht viel anfangen. Dass man dann nachher in Kofeld gesagt hat, okay, er wollte auf eine Dreierkette hinten setzen im Aufbau und das passt nicht zum Möwald, ist auch irgendwie Quatsch, dass du da hinten eine Dreierkette haben musst gegen Augsburg, die halt wirklich gar nichts mehr hatten. Dann war die gelb-rote Karte, damit ist es dann eigentlich den Bach runtergegangen. Und dass man jetzt diese Entscheidung trifft, ein Spieltag vor Schluss, das ist ja natürlich nur noch das Klammern an den letzten Strohhalm. Irgendwie hoffen, dass Schaf da die richtige Ansprache reinbekommt, weil das jetzt nicht mehr um Inhalte geht, ist, glaube ich, selbstredend. Er hat eine Woche Zeit, er ist nach der Woche entweder weg oder er hat danach noch 2 Spiele, aber auch da kann er nicht großartig auf die Mannschaft einwirken. Das ist jetzt halt nur noch reines irgendwas tun um des Tuns Willens. Und das ist ähnlich wie beim ersten FC Köln, ähnlich wie beim HSV. Das sind Trainerwechsel, die entweder zu spät oder zu früh kommen, je nachdem, wie du es sehen willst. Weil wenn du es hättest machen wollen, hättest du es schon länger machen müssen und nicht erst nach diesem Todesspiel. Und jetzt kommt halt alles darauf an, ob irgendwie Schaf die Mannschaft erreicht und dann am Ende in kommender Woche den Kollegen Rose überrascht aus Gladbach. Das ist dann viele Wenns, gerade weil Köln noch dahinter steht und gegen Schalke spielt, ist ja noch das Szenario, dass man nicht den 16. Platz unbedingt halten kann. Das ist ja auch noch ein realistisches Szenario. So, da bin ich skeptisch, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Das ist das Ding, ja. Man kann jetzt auch nicht auf die anderen Plätze, also klar, man kann Bielefeld, wenn Bielefeld verliert, dann reicht ein Punkt für Bremen, aber wenn Köln gewinnt, reicht dieser Punkt auch nicht mehr. Also das ist, man kann eigentlich gar nicht groß taktieren. Man muss aus Bremer Sicht eigentlich schon auf Sieg spielen, weil wie gesagt, wenn du unentschieden spielst und Köln spielt halt gegen Schalke, das ist das einzige Spiel in der Saison, wo Köln Favorit ist, das muss nichts heißen, kommen wir später noch zu, aber kannst halt aus Bremer Sicht nicht davon ausgehen, dass ein Unentschieden reicht. So.
Nee, du kannst auch nicht, nur mit dem Fußball, den sie gespielt haben, auch nicht mehr auf Unentschieden gehen. Das funktioniert alles nicht mehr. Du kannst aber auch nichts mehr von dem, was in den letzten Wochen passiert ist, irgendwie erklären. So, denn da war offensichtlich so, das war ja kein Zugriff mehr, nichts mehr möglich. irgendwas zu verändern. Diese Mannschaft wird von Woche zu Woche schlechter, von Woche zu Woche unsicherer. Vergisst die vielleicht auch gewisse Grundsätze und konzentriert sich rein nur noch aufs Arbeiten und nicht mehr aufs Fußballspielen. Und das reicht ja offensichtlich in dieser Liga nicht aus. Und insofern kann ich den Schritt vollkommen nachvollziehen, dass man ihn irgendwann ziehen musste. Und dieses früher oder später Gelaber, ja, stimmt alles, klar. Aber das Gleiche hättest du letztes Jahr auch sagen können. Und was ist denn, wenn sie letztes Jahr am 30. Spieltag oder am 25. Spieltag rausgefeuert hätten und wären mit dem nächsten Trainer sang- und klanglos abgestiegen? Das weißt du alles immer nicht. Fakt ist einfach, dass es jetzt nur noch darum geht, diese Saison zu schaffen. Und dass du deswegen, ich glaube, aus dem Leverkusen-Spiel und dem Leipzig-Spiel hat man noch mehr Hoffnung rausgeholt als aus dem Spiel jetzt gegen Augsburg. Und der Unterschied zum letzten Jahr ist der, dass man ein damals auch Spiel gegen Mainz klar verloren hat, trotzdem aber eine Grundstimmung hatte, die gesagt hat, okay, das kriegen wir aber hin. Und dieses Mal diese Stimmung offensichtlich nicht mehr da war.
Ja.
Und das ist der Punkt.
So, das zerrt an einem sowas, ne? So, wenn man jedes Jahr da unten drin ist. Aber ich finde, man muss auch mal zur Ehrenrettung Kohfeldt sagen, dass die Mannschaft, die er bekommen hat, schlechter ist als die letzte Jahr. Und dort haben sie schon mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft. Und dann verkaufst du eben mit Klaassen einen der wichtigsten Leute. Das zeigt dir nur, wie viel Kohle du brauchst. Weil die Mannschaft jetzt nicht signifikant verstärkt wurde. Meine Meinung ist ja eigentlich schlechter. Und dann, was erwartet man denn, wenn man Relegation spielt, mit Ach und Krach das schafft und dann in der neuen Saison die Mannschaft nicht groß verstärken kann? Also was ist dann die Erwartungshaltung?
Ja, und der nächste Punkt, den man diese ganze Häme darüber, dass Kohfeldt dann ja angeblich der Supertrainer ist, ey, der ist vor 2 Jahren zum Trainer des Jahres gewählt worden. Das wird er auch nicht, weil er irgendwie nur, ja, Tobi, du machst schon wieder so. Er ist einfach definitiv auf einem Niveau gewesen, dass die Öffentlichkeit der Meinung war, er gehört zu den großartigsten Trainern, die dieses Land zu dem Zeitpunkt hatte. Er zeigt aber auch, die Entwicklung in Bremen zeigt aber auch, dass das Einstellen auf andere Situationen hier offensichtlich zu seinem Problem geworden ist. Denn offensiven Fußball spielen und eine Idee davon haben, wie ich eine gute Mittelklasse-Mannschaft ins obere Drittel bringe, ich glaube, da ist er nach wie vor, wird er ein sehr, sehr guter Mann sein und bestimmt auch irgendwo eine Rolle spielen. Aber aus einer Truppe, die immer schlechter wird, etwas zu formen, das sich auf die Tugenden, wie das immer so schön heißt, besinnt und damit dann auch erfolgreich wird, wie das, keine Ahnung, auch in Mainz passiert ist oder wie das auch Augsburg seit 10 Jahren immer wiederholt, das hat er letzte Saison mit dem Kraftakt und diese Saison in den letzten 9 Wochen nicht hingekriegt. Und deshalb passt es dann nicht. Es ändert, glaube ich, aber nichts an der Kompetenz des Trainers im Ganzen für die Position, vielleicht, die man sich bei ihm vorstellen könnte.
Das Problem ist ja, dass das alles nicht von ungefähr kommt. Das kam ja nicht von heute auf morgen, sondern du hast ja gerade gesagt, Nils, es war ja vergangenes Jahr schon ein schwaches Jahr. Der Kader hat sich nicht verbessert, der hat sich eher verschlechtert. Man hat in der Kaderpolitik ganz krass gepennt. Also, dass man mit so einem zentralen Mittelfeld in die Saison geht, war eigentlich fahrlässig. Und dass man im Winter nicht nachgelegt hat, zeigt eigentlich, wie es um die finanzielle Lage bestellt ist. Aber was mich halt so wurmt, ist halt, entweder du ziehst das halt mit Kohfeldt nochmal durch oder du machst halt, wenn du gutes Management bist, das war ja alles absehbar. Ich habe ja hier die gesamte Saison gesessen und habe gesagt, ey, nehmt mir werde nicht aus dem Abstiegskampf raus. Die spielen Scheiß zusammen. Also die haben ja, das war ja nicht so, dass die 30 Punkte gesammelt haben und dann aufgehört haben, Fußball zu spielen. Die haben irgendwie ihre 30 Punkte bekommen und danach haben sie einfach nicht mehr die Punkte bekommen, aber mit denselben schwachen Leistungen. Das ist halt einfach, diese Mannschaft zeigt über die gesamte Saison hinweg Leistung. Und dann musst du mit dem Trainer viel früher Schluss machen oder du musst sagen, wir vertrauen dem Trainer bis zum bitteren Ende. Aber halt nach diesem Pokalspiel, das war halt diese größte Schweinerei, dass man gesagt hat, man hatte halt diese Hoffnung nach dem Pokalspiel. In diesem Pokalspiel war nichts Neues zu sehen. Werder ist in den letzten 2 Jahren im Pokal immer besser gewesen als in der Liga. Werder kannte immer halbwegs gut verteidigen. Und wenn sie einen Kampf darauf bekommen, okay, den Gegner auf ihr Niveau, dann geht das. Aber das ist ja nicht die Probleme gewesen. Das ist das, was mich so stört. Man hatte ja die Chance gehabt, da rechtzeitig was zu tun oder vorzeitig was zu tun, dass noch irgendjemand was inhaltlich machen kann. Aber dass man das jetzt einen Spieltag vor Schluss, ich meine, ist das jemals in der Geschichte der Bundesliga gut gegangen, dass man einen Spieltag vor Schluss den Trainer wechselt? Ich erinnere mich nur an die Jörg Berger-Geschichte damals vor 10 Jahren, aber das war es dann auch schon.
Ja, wir werden sehen. Nächstes Wochenende wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Dort geht es für Bielefeld, Bremen und Köln eben um Relegation, Nichtabstieg oder direkten Abstieg. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Man muss tatsächlich sagen, die Bremer Entwicklung in den letzten Wochen ist eigentlich die schlechteste von allen. Also von Bielefeld, die sind von Anfang an im Abstiegskampf gewesen, die haben das Maximum rausgeholt. Gut, Köln ist auch so eine Geschichte für sich, aber Bremen, du hast es ja gesagt, ne? Was, 8 Spiele, 1 Punkt oder was war das? Also
9 Spiele, 1 Punkt.
9 Spiele, 1 Punkt, also das ist ja katastrophal. Das ist ja wirklich schon so eine richtige schöne Schalke-Phase, die sie da hingelegt haben. Lass uns noch mal die anderen Abstiegskandidaten da beleuchten. Dann machen wir mal so ein kleines Foreshadowing. Was glaubt ihr, was passieren wird am Wochenende? Bielefeld hat nämlich auch gespielt, und zwar gegen Hoffenheim. Hat einen Punkt geholt, der kann am Ende überlebenswichtig sein. Aber man muss tatsächlich sagen, Bielefeld hat nach einem 0-1-Rückstand ein gutes Spiel gemacht und hatte richtig viele Chancen. Und ich habe ehrlich gesagt nach Schlusspfiff gedacht, hoffentlich, was heißt hoffentlich? Also aus Bielefelder Sicht natürlich, haben sie damit nicht den Klassenhalt verspielt mit diesen vielen Chancen, die sie dort vergeben haben. Weil sie spielen jetzt gegen Stuttgart. Stuttgart kann noch international spielen. Die haben die Saison noch nicht abgeschenkt. Für die geht's um was. Die müssen eigentlich gewinnen. Die bleiben also auf dem Gaspedal drauf. Und wenn dann Bremen 1 Punkt holt und Köln gewinnt, und das ist ja kein unrealistisches Szenario, dann geht Bielefeld direkt runter. Und das wäre schade. Und deswegen dachte ich wirklich, dieser Punkt ist eigentlich zu wenig. Oder?
Ja, vor allem, weil ja mehr drin war, ne?
Wie bitte?
Ja, sie war mehr drin, ja.
Ja.
Sie haben ja auch am Ende wirklich auf Sieg gespielt. Es war nicht so, dass sie dann gesagt haben, wir nehmen den Punkt irgendwie mit, sondern haben halt wirklich auf Sieg gespielt. Das ist, glaube ich, trotzdem ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht das, was du mit dir vorher gerechnet hast, und dass du dann früh 0-1 zurückgehst und dann relativ schnell trotzdem wiederkommst, dann auch noch so eine Leistung zeigst, das ist schon aller Ehren wert. Und das zeigt, dass sie jetzt vor allen Dingen sehr viel kompakter stehen als noch in den vergangenen Monaten und dass sie auch mehr Tempo wieder in ihrer Mannschaft haben. Und das sind zwei Eckpfeiler, die hat Kramer hingebracht, und die können auch Hoffnung spenden für das Stuttgart-Spiel. Wenn man jetzt sagt, für Stuttgart geht's auch noch was, Stuttgart braucht einen Sieg eigentlich, also Stuttgart bringt einen Unentschieden nichts, da könnte man dann mit einer Gesetz haben eigentlich die richtige Ausgangsposition drin, weil man wird nicht 60% Ballbesitz haben. Man kann im Zweifelsfall erstmal auf 0-0 spielen, gucken, was auf den anderen Plätzen passiert. Im Zweifelsfall muss man dann immer noch kurz vor Schluss die auf alles nach vorne werfen. Das ist schon eine gute Ausgangsposition, die man da hat.
Ja, wird sich zeigen, ob dann aus dieser Ausgangsposition auch was für Bielefeld erwächst, nämlich der Klassenhalt, oder wie gesagt, zumindest Relegation zu gönnen, wäre es ihnen irgendwie. Dann haben wir noch Köln, die haben gegen Hertha 0-0 gespielt. Und das war so ein Spiel, bei Hertha hatte ich schon das Gefühl, okay, das 0-0 nehmen die gerne an. Das bedeutet, das ist der Klassenerhalt. Deswegen war das für die völlig in Ordnung. Und bei Köln war es vielleicht ein Stück weit so, ja, wir würden gern gewinnen, aber irgendwie ist das heute nicht so einfach. Deswegen nehmen wir vielleicht den Punkt auch lieber mit. Keine Ahnung, was am Ende noch wert ist. Hätte man aus Kölner Sicht mehr Risiko gehen müssen, wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt? Man ist jetzt 1 Punkt hinter Bremen, hat das schlechtere Torverhältnis, 2 Punkte hinter Bielefeld. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, wenn Bielefeld unentschieden spielt und Köln gewinnt, dann sind beide bei 33 und Köln hat das dann vermutlich um 2 Tore bessere Torverhältnis. Also war das schon ein bisschen Taktiererei? Hat man da so gerechnet oder hätte man da wirklich mehr Risiko gehen müssen?
Man hat ja schon das Spiel in die Hand genommen. Also es war jetzt nicht so, dass Köln da gar kein Risiko gegangen ist. Man hat sich gegen eine Hertha-Mannschaft, wo man sagen muss, die ist halt wirklich aufs 0-0 gegangen von der ersten bis zur letzten Minute. Die waren absolut froh, irgendwie diesen Punkt zu holen und dann damit den Klassenerhalt zu schaffen. Mehr wollten die nicht in diesem Spiel erreichen. Und das ist erstens auch nicht das, was die Kölner besonders gut können. Die haben sehr viele Flanken geschlagen. Dann ist da mal zufällig eine durchgekommen, und aber häufig auch nicht. Und dann war es dann am Ende auch so, glaube ich, dass man vielleicht noch mit diesem guten Gefühl rausgehen wollte und das nicht irgendwie verschwenden wollte. Weil wenn Hertha hat ja höchstens halt nach Kontern ein bisschen Gefahr versprüht. Und ich glaube, diese Konter wollte man ihnen dann nicht geben. Und da hat man das 0-0 genommen, weil man auch gemerkt hat, dass da selber nicht unbedingt viel mehr geht an diesem Nachmittag.
Und setzt dann alle Hoffnung auf das letzte Saisonspiel gegen Schalke und vor allen Dingen auch auf die Gegner, die nun mal Bielefeld und Bremen haben, die ja keine leichten sind und für die es, wie schon gesagt, auch noch um was geht, nämlich um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb nächste Saison. Ja, das ist also die Ausgangsposition. Haben wir die Tabelle schon mal gezeigt? Können wir die nochmal zeigen? für einmal unsere Zuschauer nochmal abholen, wie das Ganze so ausschaut. Dankeschön, da sehen wir es nämlich. Bielefeld 16, 32 Punkte, schlechteste Torverhältnis allerdings. Bremen 31 Punkte, bestes Torverhältnis. Köln 30 Punkte, zweitschlechtestes Torverhältnis. Vermeintlich leichtesten Gegner allerdings vor der Brust. So, lass mal tippen jetzt. Was glaubt ihr? Wie geht's aus? Eddie, fangen wir mal bei dir an.
Ich glaube, dass Werder Bremen gewinnt. Es ist schwer. Ich glaube, dass Bielefeld tatsächlich noch reinrutscht, weil ich hatte das vorhin falsch gesehen, dass Stuttgart, für Stuttgart geht's ja tatsächlich noch auch, wenn sie das wollen, um den Einzug in diese Euro Conference League. Und glaube ich, dass die das machen werden gegen Bielefeld. Und dann glaube ich, könnte es sogar sein, dass Bielefeld direkt absteigt. 0 Punkte, ich muss gerade ausrechnen. 0 Punkte für Bielefeld sind 32, 3 für Bremen sind 34, 3 für Köln sind 33, ja. Also Köln-Relegation und Bielefeld-Direktabstieg.
Nico.
Jetzt mir ernsthaft diese Frage. Du kannst auch keine Antwort erwarten, Alter. Ernsthaft nicht. Was soll ich sagen? Bremen gewinnt, Rest ist mir scheißegal. Hauptsache wir gewinnen. Irgendwie drinbleiben. Punkt.
Tobi?
Die große Unbekannte für mich ist der VfB Stuttgart in dieser Gleichung. Also ich kann mir nicht, ich müsste dann auch noch mal jemanden fragen, der vielleicht das Spiel von Schalke am Wochenende gesehen hat, der mir sagen könnte,
wer könnte das sein?
Wer könnte das bloß sein, der mir sagen könnte, wie gut die Schalker da wirklich waren, ob die eine Gefahr jetzt darstellen für Köln?
Dafür kriege ich schon, wenn ich jetzt reingehe, das sind ja die Sprachnachrichten, die mir die ganze Zeit die Hoffnung für dieses Spiel geben, ne? Also eine harte Analyse der jungen Wilden, die bei Schalke gerade offensichtlich Bock haben, sich auf eine Zweitligasaison vorzubereiten und bomben wie verrückt. Wenn die Bock haben, ja. Zitat war, wenn Köln keine Standards kriegt, gewinnen wir das Spiel. Wenn Köln Standards kriegt, verlieren wir das Spiel.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass Köln da ein paar Standards kriegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Köln das ganz gut Konter unterbindet bekommt. Das ist jetzt nicht ihr... Ja. Wenn sie nicht gerade individuelle Fehler machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also meine beiden Tipps sind halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln verliert. Das Köln wird mindestens einen Punkt machen, höchstwahrscheinlich 3. Und ich kann mir andererseits kein Szenario vorstellen, in dem Bremen gewinnt. In dem Bremen das Spiel gegen Gladbach wirklich gewinnt. Vielleicht irgendwie, dass für Gladbach klar ist, es wird auf jeden Fall nichts mehr, steht 2-2 kurz vor Schluss und dann kommt der Standard und Pavlenka wuchtet sich in die Höhe und köpft das rein. Irgendwie so ein Freak-Ding wie damals das Ding gegen Frankfurt. Aber eigentlich ist Gladbach individuell zu stark und wirklich, man muss es mal ganz, ganz faktisch sagen, Werder Bremen hat in dieser Saison ein Spiel gegen Teams aus der Top 9 gewonnen. Das war das Spiel gegen Frankreich. Ansonsten haben sie, glaube ich, insgesamt gegen Frankfurt und ansonsten haben sie insgesamt aus 15 Spielen gegen diese Teams 7 Punkte geholt. Also das ist unterirdisch und das ist auch die schlechteste Bilanz der gesamten Liga. Ich glaube sogar noch schlechter als die von Schalke. Weil Schalke ja diesen Sieg jetzt gegen Frankfurt geholt hat.
Hot Take? Was ist, wenn Gladbach gar nicht die Dreifachbelastung will? Wenn die sich sagen, ey, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf 3 Punkte, weil wir keinen Bock auf diese Conference League haben und Dreifachbelastung, dann lieber, weil so viel Kohle gibt es nicht, dann lieber entspannt nächste Saison ohne Dreifachbelastung und wieder oben angreifen.
Dann ist das ein Dickmove von Gladbach, der ziemlich skandalös wäre.
Wenn naja, sie werden das nicht zugeben, aber es reicht ja, wenn sie einfach, wenn das im Mindset drin ist und dann einfach Scheiße spielen. Ich meine, das Ding ist, Gladbach hat in den letzten Wochen viel Mist zusammengekickt. Das würde da dann ja auch nicht so rausstechen. Also keiner würde das dann stimmt, sagen, oh, ihr habt die ganze Zeit geil gespielt und heute ausnahmsweise nicht, sondern würde sich ja einreihen.
Das stimmt, aber wenn du Christoph Kramer und Max Eberl am Wochenende gehört hast, die waren schon ziemlich sauer nach dieser Niederlage gegen Stuttgart. Und Christoph Kramer hat auch sogar ziemlich direkt gesagt, unser Kader braucht Dreifachbelastung. Sonst, wir haben viel zu viele Spieler dafür und da werden dann ein paar Leute weggeschickt, die gar nicht weg wollen. So, der war da relativ unverblümt. Und entsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die das komplett herschenken. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, und das große Fragezeichen ist für mich Stuttgart. Die haben das Hinspiel 3-0 verloren gegen Bielefeld. Die sind auch nicht so gut, wenn sie jetzt einen Gegner haben, der kompakt steht und der sagt, edgy badge. Und die sind auch nicht so stabil, wenn ein Gegner gut kontern kann. Und vielleicht kann Bielefeld da ansetzen, vielleicht schießt aber auch Stuttgart da früh ein, zwei Tore. Also da kann halt alles passieren. Aber im Endeffekt bin ich, glaube ich, sogar fast da dabei, Werder in den direkten Abstieg reinzuschreiben. Auch wenn das Nico nicht gefallen dürfte, aber ich muss ja hier
mal. Ja, sag mal jetzt abgeben. Was. Hier.
Ja, 15, 16, 17. Werder direkt abgestiegen.
15, 16, 17. Direkt ab
und Bielefeld, Köln, Werder. Oder, okay. Nee, Köln, Bielefeld, Werder, so rum.
Okay. Ich sag, weil Nico mein guter Freund ist und ich möchte nicht, dass er leidet. Ich glaube, Folgendes wird passieren. Köln gewinnt gegen Schalke, ist bei 33 Punkten. Bielefeld verliert gegen Stuttgart, ist bei 32 Punkten. Bremen holt mit Ach und Krach einen Punkt gegen Gladbach, ist bei 32 Punkten, hat das bessere Torverhältnis. Bedeutet, Köln ist 15. Bremen bleibt 16. Bielefeld rutscht auf 17. Mehr kann ich nicht für dich tun, Nico. Mehr kann ich nicht für dich tun.
Eddie, du bist mein Bro.
Schauen wir mal.
Aber ganz, ganz realistisch ist natürlich das Szenario, wie er es beschreibt, dass Köln 3 Punkte holt, naheliegender als dass Bremen 3 Punkte holt, sehe ich ganz genauso.
Also es kommt echt für mich, also du sagst Stuttgart, Entschuldigung, Nico. Ja?
Ja, ich meine, und Stuttgart traue ich dann aber aufgrund auch der Lockerheit, auch der Interviews nach dem Spiel zu, dass sie Bielefeld ärgern können. Also der Kader scheint Bock darauf zu haben, nächstes Jahr europäisch zumindest eine Chance zu haben, mal mitzuspielen, weil die Liga vielleicht doch ganz spannend wird. Also wollen sie mitditschen und wenn die ein Tor gegen Bielefeld schießen, früh ist, dann habe ich genau diese realistische Hoffnung, dass Bremen über die Relegation dann, und deswegen sage ich ja noch zwei Spiele mehr, eine Chance kriegt. Ja. Und dann geht's gegen wahrscheinlich Greuther Fürth oder ja. Er führt als Kiel, glaube ich.
Für mich steht und fällt das Ganze wirklich mit Gladbach. Weil Gladbach hat eine ganz gute Position. Also Union spielt gegen Leipzig, muss man auch mal sagen. Wie viel Bock hat Leipzig noch? Für die geht's um nichts mehr. Die sind sicher Zweiter. Wenn Leipzig seriös spielt und sagt, ja, wir wollen Nagelsmann einen guten Abschied geben, dann müssten sie gegen Union mindestens einen Punkt holen. So, wenn Gladbach dann Bock hat, dann reicht ein Sieg gegen Bremen. Das heißt, sie sind nicht so wie damals, als sie beim HSV gespielt haben, letzten Spieltag. Da war das nämlich genauso, als dann über die Stadion-Uhr durchgegeben wurde, hier, pass auf, das wird für Gladbach nicht reichen. Ab dem Zeitpunkt, ich habe das genau gesehen, ab dem Zeitpunkt haben die quasi aufgehört zu spielen. Und HSV hat das Spiel locker nach Hause gefahren. Und wenn das exakt so noch mal passieren sollte, dass sie auf die Stadion-Uhr gucken und merken, ey, das wird für uns nichts mehr ändern und sie haben keinen Bock mehr, dann ist für Bremen auch ein Sieg drin. Aber die Konstellation ist eben die, dass Gladbach quasi Stuttgart hinter sich hat und auch Freiburg hinter sich hat und sie in der Position sind, mit einem Sieg Dinge selber beeinflussen zu können, vorausgesetzt eben, dass Union jetzt nicht Leipzig überraschend weghaut, dann kann das ein Zünglein an der Waage sein. Es ist unglaublich spannend, man kann in alle Richtungen spekulieren, aber für mich ist wirklich, Gladbach ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Wenn die seriös spielen, müssen die gegen Bremen gewinnen.
Und ich habe halt noch den letzten Punkt, der und das ist dieser Thomas-Scharf-Effekt, den ich am Sonntagmorgen, als ich das gehört habe, nicht für mich wahrgenommen habe, aber wie gesagt, in Gladbach werden sie jetzt nicht mehr wissen, wie Bremen nächstes Wochenende Fußball spielen will. Und vielleicht ist das die kleine Chance, die du hast. Und dann war dieser ganze Move am 34. Spieltag vielleicht doch gut. Und ehrlicherweise erwartet keine rationellen Beschreibung von mir. Natürlich ist das alles Hoffnung, aber gut. Ein hartes Wochenende.
Ein hartes Wochenende. Ja, das ist ganz gut, wenn man da nicht mehr emotional in irgendwas beteiligt ist, dann kann man sich das einfach schön anschauen und gucken so, mal schauen, wie sich das ausspielt. Das ist auch mal ganz interessant, dann finde ich am letzten Spieltag nicht mehr selber irgendwie involviert zu sein. Lass uns kurz noch vielleicht einmal abschließend Berlin ansprechen. Die hatten jetzt ja wirklich auch eine sehr schwierige Situation, dass sie eben diese ganzen Nachholspiele hatten, mussten teilweise viel rotieren, haben jetzt aber tatsächlich schon bereits nach 33 Spieltagen und einer kleinen Hamsterserie mit 35 Punkten den Klassenerhalt sicher. Das ist fast optimal gelaufen für Berlin. Sie haben jetzt nicht jedes Spiel gewonnen, aber sie haben wirklich genug Punkte geholt, um sich in Sicherheit zu bringen. Da hat Pal Dardai seine Mission erfüllt.
Mission erfüllt, auch nicht höher gesprungen als nötig, muss man auch fairerweise sagen, mit knappem Sieg, zum Beispiel jetzt gegen Schalke oder diesem 0-0 am Wochenende. Mhm. Aber mehr hat man ja gar nicht gewünscht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird die Mannschaft weiterentwickelt? Weil man muss es ja auch trotzdem sagen, anders als bei anderen Teams, Ist das trotzdem eine Katastrophensaison von Hertha gewesen? Da kann man nicht sagen, so jetzt Klassenerhalt geschafft, gute Saison, so weiter. Bin ich sehr gespannt, ob sie auch mit Dardai dann weitermachen in der kommenden Saison. Weil das ist ja auch noch nicht ganz, ganz raus, in welcher Funktion er kommendes Jahr bei Hertha arbeiten wird. Habt ihr nebenbei das Interview im aktuellen Sportstudio mit Dardai gesehen?
Nee. Ja, mit der Zigarre.
Wo er da mit der Zigarre saß, ja. In seinem Garten. Ja.
War sehr sympathisch.
Habe ich überlegt, ob ich es hier nachspielen soll heute. Dann ist mir aufgefallen, ich arbeite bei Rocket Beans, ich kann mir weder eine Zigarre noch einen Garten leisten.
Ja. Tut mir echt leid. Aber was ist mit deinen Millionenzellern? Der Abstieg, die Doppelsechs?
Ja, ich pack die deswegen hier so aggressiv ins Bild immer, weil die alle Millionenzeller sind.
Ja.
Wo bekommt man denn die Titel?
Die sind alle ausverkauft.
In jedem gut sortierten Buchhandel.
Nee, die gibt es nur noch digital. Alle Bäume der Welt sind bereits abgeholzt.
Oder so,
dieses, ja. Dieses Buch.
Wenn da draußen jemand Tobias Escher unterstützen möchte.
Aber habt ihr es gesehen? Also fand ich auf jeden Fall geil, wie er da saß, einfach im Garten und dann mit seiner Zigarre geraucht hat während des Interviews.
Ich hab's leider nicht gesehen, nee.
Ist schon ein geiler Typ. Ich bin kein großer Fan des Fußballs von Dardai, aber als Typ ist er einfach geil.
Ich finde ihn auch super. Ich finde ihn mega sympathisch, ich fand ihn schon immer cool. Ja, lass uns noch mal, bevor wir den Abstiegskampf verlassen, über eine Mannschaft sprechen, die sich das verdient hat, die die größte Überraschung der Rückrunde ist, die etwas geschafft hat, was man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten kann. Und das ist natürlich Mainz 05. Die standen im Prinzip schon als Absteiger fest. Dann haben die nämlich im Gegensatz zu Bremen zum Beispiel oder vielleicht auch im Gegensatz zu Köln einen Move gemacht, der sich hinterher als genau richtig herausstellen sollte. Sie haben nämlich Trainer, Sportvorstand, alles komplett durchgewechselt, mit Svensson einen Trainer installiert, dann haben sie da mit Heidel der langhaarige Österreicher.
Schmidt.
Dankeschön. Eine komplette sportliche Führung neu installiert und dann ging's bergauf. Und was mich überrascht ist, nicht, dass die Mannschaft besser ist, als 7 Punkte in einer Halbserie zu holen, denn das war mir klar, dass die Qualität in Mainz eigentlich viel höher ist. Aber was wirklich überrascht ist, wie die sich da rausgezogen haben. Also mit welchem Selbstverständnis die dann die Punkte geholt haben und einfach nicht nachgelassen haben. Das war nicht nur eine Phase, sondern die haben ein Niveau erreicht, was sie dann halten konnten und haben wirklich so souverän nach 33 Spieltagen quasi jetzt mit 36 Punkten die Klasse gehalten. Also da muss man wirklich einfach Mainz applaudieren. Das ist einfach richtig stark, was sie abgeliefert haben.
Ja, im Prinzip das Gegenteil von der Eintracht gemacht. Eine komplett neue Führungsriege installiert, die den Ton angibt, die ganz klar sagt, wo es lang gehen soll. Und die Spieler sind dem gefolgt. Und da sieht man mal, wie wichtig auch solche Strukturen eben in einem Verein sind. Auch wenn es immer heißt, ja, das sind Profis, die stehen auf dem Platz. Aber die merken das auch. Und diese Ungewissheit und die Querelen und was auch immer dann im passieren kann, das kann eine Mannschaft eben beeinflussen. Und ich glaube aber, der größte Verdienst geht wirklich an Bo Svensson, der da wirklich das Team umgekrempelt hat. Und auch, also wenn man ihn so sieht, am Spielfeldrand, wie er so agiert und so, guter Typ einfach, der scheint wirklich so ein Menschenfänger zu sein, der die Leute mitnehmen kann, der die begeistern kann. Natürlich hast du dann auch die Ergebnisse, das brauchst du dann auch, wenn du kannst der beste, größte Motivator sein, wenn dann die ersten 2, 3 Spiele, wenn du neu anfängst, nicht abgehen, dann stehst du auch mit runtergelassenen Hosen da. Aber es hat halt geklappt und dann haben sie sich gut verstärkt mit den Leihgeschäften im Winter, optimal verstärkt und hat alles geklappt. Und da kann man Mainz wirklich nur gratulieren, dass sie so eine Rückrunde gespielt haben.
Wir haben 18 Gegentore kassiert in der gesamten Rückrunde. Viertbestes Team in der Hinsicht. Und das sieht da auch schon den riesigen Unterschied zur Hinrunde, dass sie einfach defensiv total stabil gestanden haben und dann auch nach vorne hin mit schnellen Kontern die entscheidenden Tore geschossen haben und gerade auch große Gegner geärgert haben. Man erinnert sich an den Sieg gegen Leipzig oder gegen die Bayern. Also Spiele, von denen man nicht gedacht hat, dass Mainz sie gewinnt. Und nochmal, habe ich ja schon 1000 Mal gesagt, aber man muss das unterstreichen, die waren hinter Schalke. Die waren ja wirklich, waren die vor Schalke, aber die waren punktgleich mit Schalke auf jeden Fall zum Wechsel der Hin- auf Rückrunde. Und jetzt sind die einfach mal, muss man mal auf die Tabelle gucken, wie weit sind die jetzt weg von Schalke? Haben einfach mal 20 Punkte mehr gesammelt. Also das ist schon krass, was die geleistet haben in der Rückrunde.
Ja, mit 29 Punkten. Das ist auch historisch krass,
das gab's noch nie.
Mit 29 Punkten sind sie in der Rückrundentabelle auf Platz 6. Einen Platz übrigens hinter Eintracht Frankfurt.
Da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist schon mal etwas, was man sich merken sollte, wenn wir gleich über Frankfurt reden und bewerten, was da passiert ist, dass die Frankfurter Eintracht vor dieser Riesenleistung von Mainz noch quasi auf Platz 5 liegt in dieser Rückrundentabelle. Davor übrigens nur noch Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Bayern. Ne? Also das merken wir uns mal schön. Und nochmal, vielleicht um das Ganze einzuordnen, Schalke natürlich in der Rückrundentabelle letzter, trotz des Sieges jetzt 9 Punkte. Und vorletzter ist Bremen mit 13 Punkten in der Rückrunde. Also das war auch ziemlich katastrophal, was Bremen da abgeliefert hat in der Rückrunde. Gut, ich glaube, das Tal der Tränen, was auch ein Teil der Freudentränen ist für diejenigen, die es geschafft haben, das können wir jetzt mal verlassen und uns im Tal der Tränen weiter oben binden. Zumindest was zum Beispiel Frankfurt angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, um das vielleicht mal von meiner Seite einleiten zu dürfen, ich hätte nicht gedacht, wirklich nicht gedacht, dass Frankfurt das noch verspielt. Sie waren vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 6, 7, 8 Wochen waren sie, hatten sie 7 Punkte Vorsprung, haben gegen Borussia Dortmund gewonnen und es war eigentlich der Eintracht nicht mehr zu nehmen, dieser Champions League Platz. Und dann sind Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass das jetzt doch passiert ist. Und was genau das für Dinge sind, wie Etienne Gardet darauf reagiert, all das seht ihr gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Live, die Supershow, heute Partysendung, meine Damen und Herren. Mal Ersatztrip hier heute für euch, 91-minütiger. Wir haben gerade schon den Abstiegskampf intensivst und hochkompetent besprochen. Jetzt machen wir zumindest emotional hochintensiv weiter, denn wir kommen jetzt zur Frankfurter Eintracht. Ich habe es ja gerade vor der Werbung schon versucht, mit einigen Worten einzuleiten. Ja, lieber Etienne Gardet, wenn du jetzt versuchen solltest zu beschreiben, außer ich habe es euch ja seit Wochen gesagt zu benutzen, wie würde das sich anhören?
Nochmal, was darf ich?
Das, was da jetzt passiert ist, wenn du das jetzt beschreibst, ohne den Satz, ich habe es euch ja seit Wochen gesagt.
Okay. Die Mannschaft ist auseinandergefallen in einer gewissen Weise. Der Verein ist fast auseinandergefallen. Und es ist ein richtig großer Bruch entstanden nach dieser, nach der Bekanntgabe, dass Adi Hütter den Verein verlässt. Und letztendlich muss man sagen, dass es schon eine sehr kuriose Situation ist. Es wird teilweise den Verantwortlichen vorgeworfen, dass sie hätten Hütter entlassen sollen nach der Bekanntgabe. Dem schließe ich mich ehrlich gesagt nicht an, weil zu dem Zeitpunkt warst du 7 Punkte vor Dortmund. Und da hätte ich auch gesagt, also ganz ehrlich, die nötigen Punkte, die holen wir noch. Das Restprogramm ist nicht so schwer und die Mannschaft wird jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Dafür hat die sich auch zu dem Zeitpunkt zu stabil und zu siegeshungrig präsentiert. Aber es ist eine Mischung aus vielen Dingen, glaube ich. Ich stelle mir das halt schon krass vor als Mannschaft, wenn also erst Bobic sagt, er geht, was schon so ein peinliches Hickhack war in der Öffentlichkeit. Und dann alle Scheinwerfer auf Hütter gerichtet waren und er gesagt hat, ich bleibe. Und dann, man hat das wirklich so gemerkt, so eine Erleichterung durch den Verein gegangen. So wenigstens der, wir haben noch eine stabile Konstante. Man darf nicht vergessen, Abraham, der Capitano, ist im Winter gegangen, was auch eine wichtige Stütze war für diese Mannschaft. Hübner hat angekündigt, in Rente zu gehen. Bobic weg. Und dann war dieses Hütter, ich bleibe, war schon wichtig, auch, glaube ich, für das Verständnis dieser Mannschaft. Und dann, ein paar Wochen später, sagt er, ich gehe. Und sagt das vor dem Spiel gegen eben diese Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, ich will diese Diskussion jetzt nicht, ob man das nachvollziehen kann oder nicht, dass er zu Gladbach geht, aber zu dem Zeitpunkt waren sie, ging es bei der Eintracht um die Champions League, bei Gladbach vielleicht um Euroleague, dass man dann als Spieler, wenn man einen Trainer hat, der einen auch einschwört eine ganze Saison oder seit 3 Jahren sagt, so Leute, das holen wir, das machen wir und so weiter, wenn der dir dann vor dem Spiel sagt, ja übrigens, also ich gehe zu der Mannschaft, gegen die ihr gleich spielt. Die spielen zwar nicht Champions League nächstes Jahr, aber irgendwie sind die schon, also da sehe ich mehr
eine Frage.
Perspektive.
Hältst du es für möglich, dass pure Spekulation, ich habe keine Infos oder sowas, ne? Aber so, dass vielleicht Hütter, dass es vielleicht Journalisten gab oder Leute gab, die das wussten. Das wird ja irgendjemand wissen, die dann vielleicht zu Hütter gehen und sagen so, ey, pass auf, entweder du sagst es selber oder ich schreibe das jetzt vor dem Spiel noch irgendwie in der Zeitung, so dass Hütter sich unter Druck gesetzt gefühlt hat zu sagen, okay, ich sag's lieber jetzt, weil wenn das die Zeitung, ich bin gleich fertig.
Entschuldige,
ich
sag lieber jetzt, das ist der Eingreifer, aber das stand doch vorher in der Zeitung, Etienne. Entschuldige, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das stand doch vorher in der Bild ganz groß.
Na, es wurde vermutet. Da stand aber auch, dass Xabi Alonso neuer Trainer wird von
Gladbach. Ja, aber da stand dann irgendwann auch, dass, also ich fand, bin der Meinung, das war zuerst in der Zeitung und dann hat Gladbach darauf reagiert.
Siehst du? Er hat auch Andeutungen in einem Interview gemacht, dass die Journalisten sehr umtriebig seien in Frankfurt sozusagen, hat er angedeutet, dass da die Sache, aber am Ende des Tages, ja, es ist rausgekommen.
Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ein Trainer vor so einem Spiel sich selber den Zeitpunkt aussucht oder ob er vielleicht einfach
das hinnehmen musste. Dieser Zeitpunkt kann ja auch nur letztendlich so stattfinden, wenn gewisse Gespräche im Vorfeld einfach gelaufen sind. Und da kann man ja überlegen, müssen die im Vorfeld da schon laufen? Also er ist ja auch ein erfahrener Trainer und er kennt auch das Frankfurter Umfeld. Und in dem Moment, wo du gewisse Gespräche führst und gewisse Nägel mit Köpfen machst, musst du davon ausgehen, dass es auch gar nicht mehr in deinem Machtbereich fällt, was für Informationen nach außen dringen. Und letztendlich ist es dann aber einfach so, wie es ist. Er hatte eine Ausstiegsklausel, also das ist ja auch legitim zu sagen, ich verlasse den Verein. Die Art und Weise, wie, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, ist scheiße. Und dann fällt halt alles ineinander und dann fehlt natürlich einfach irgendwo auch das Wir-Gefühl. Du hast dann auch einen Haufen Spieler, die sich fragen, okay, also ich kann es nachvollziehen, dass als Spieler, du sagst dir dann natürlich, ach, der Trainer geht, heute gebe ich nicht Vollgas, so läuft es ja nicht. Aber du bist ein Spieler, ein André Silva, ein Kostic, ein Indika, ein Hinteregger, ein Ilsanker, das sind ja auch alles Spieler, die Hütter besser gemacht hat, die er geholt hat, die Wunschspieler von ihm waren, zu denen er teilweise ein enges Verhältnis hatte, die wichtig, wo der Trainer vielleicht auch wichtig für die Spieler war und die aber auch Angebote vielleicht kriegen. Und wenn dann der Trainer sagt, Leute, ich hau ab, dann denkt sich vielleicht auch der andere ein und der Vorstand sagt, ich gehe, dann sagt vielleicht auch der andere ein oder andere Spieler, okay, hier endet gerade irgendwie eine Ära oder hier endet gerade ein Abschnitt, vielleicht mache ich mir auch Gedanken. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mich auch anders zu orientieren, wenn gerade hier so eine Auflösungsstimmung ist. Am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, bei allem, was da passiert ist, kann man die Mannschaft auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Weil sie auch einfach blutleer und grottenschlecht gespielt hat. Und du kannst sagen, alle gehen, aber es gab eine riesen Postkartenaktion, 10.000 Postkarten von Fans wurden gesammelt. Du kennst die Eintracht-Fans, du weißt, wie leidenschaftlich die sind. Das ist eine historische Chance, zum ersten Mal seit 60 Jahren in die Königsklasse einzuziehen. Und dann kann ich einfach als Fan, kann ich nicht nachvollziehen, wie man so blutleere Auftritte abliefern kann. Also das kann ich einfach nicht verstehen, ob das jetzt gegen Schalke, gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen Leverkusen, ich habe das ja auch die ganze Zeit gesagt, das war das, was mir Angst gemacht hat. Diese blutleeren, leidenschaftslosen Auftritte.
Eine andere Frage. Ist es möglich? Weil wir haben jetzt diese Thematik Bobic so ein bisschen im Hintergrund, aber im Vordergrund natürlich dieses Thema um Hütter, was als Erklärung hergenommen wird, weshalb jetzt auf der Zielgeraden die Luft ausging. Verwischt das vielleicht so ein bisschen den Blick für mögliche andere Gründe dafür? Weil es gibt ja zahlreiche andere Beispiele, wo Mannschaften kurz vorm Ziel eine Nervenflatter kriegen, weil sie auf einmal merken, shit, jetzt haben wir was zu verlieren, die haben das Ziel fast erreicht und dann kriegt man weiche Knie und verspielt alles. Das hat man so oft schon gesehen. Leverkusen, Vizekusen hat, oder jetzt in Frankreich, wo irgendwie.
Natürlich spielt das auch mit rein.
So, ne?
Natürlich spielt auch der Druck, die Drucksituation mit rein. Du hast dich dann durch zwei Mannschaften wie Gladbach und Leverkusen, wo du auch verlieren kannst, weil es gute Mannschaften sind, dann hast du plötzlich, spürst du den Hauch von Dortmund im Nacken, die einfach auch eine sensationelle Endspurt hingelegt haben. Also nicht nur Leipzig dreimal weggehauen haben, sondern einfach sich in einen Rausch gespielt haben. Das muss man einfach auch sagen, dass Dortmund einfach auch super gut ist. Ich glaube aber trotzdem, es gibt ja einen Grund, warum wir in dieser Saison viel über Trainerwechsel geredet haben, die teilweise für hohe Ablösesummen den Verein wechseln oder wechseln wollen. Nämlich, weil man sagt, der Trainer hat so einen Wert mittlerweile bekommen. Die Gestalt des Trainers, die Funktion des Trainers ist so wichtig für einen Verein, dass dafür mittlerweile Ablösesummen gezahlt werden wie für Spieler, wie für Top-Spieler. Du kannst ja nicht einerseits diese Feststellung treffen und andererseits dann sagen, aber wenn der Trainer dann geht, dann hat das keinen Impact. Das macht ja keinen Sinn. Also naja, entweder der Trainer
Impact
ist
ja nicht, der Impact ist ja noch ja, aber nicht real, sondern er ist halt nur die Erkenntnis, dass er in der nächsten Saison ja, nicht mehr da sein wird. Das ist ja ein Unterschied.
Aber es ist ja, du erreichst ja das Ziel Champions League ist ja für die nächste Saison. Also das, was du vorhast, das willst du ja nächste Saison spielen. Es ist, und ich finde, das hat, ich glaube, Didi Hamann hat es bei Sky gesagt, das fand ich sehr treffend. Er hat gesagt, du kannst als Trainer in so einer Situation eben nicht mehr. Du kannst zwar noch sagen, ja, für den Verein, aber du kannst nicht mehr zu den Spielern sagen, das holen wir uns, Leute. Das ist für uns, das wollen wir nächstes Jahr gemeinsam erreichen. Dieser Teil der Ansprache, der bricht weg, der fällt weg. Und das kann dann 1, 2, 3% sein. Und wenn du dann gegen Dortmund battlest und gegen Wolfsburg, dann reicht das vielleicht. Am Ende des Tages muss man jetzt einfach auch mal sagen, ich habe das auch getwittert und ich meine es überhaupt nicht hämisch. Erstens, Schalke war überraschend stark. Klar war die Eintracht auch nicht in Top-Verfassung, aber da haben Haufen junger Leute, von deren Namen ich noch nie gehört habe, gespielt, die einfach frisch frei gezockt haben. Du hast es richtig gesehen. Die hatten Spaß auf der Bank. Die haben das abgehackt. Die haben ihr Trauma mehr oder weniger überwunden. Da laufen die Planungen für die zweite Liga. Die jungen Wilden, so wie es Nico vorhin vorgelassen hat, die haben eine Traumkombination nach den anderen gespielt. Die haben sich da reingeworfen, als ob es um ihr Leben geht. So habe ich Schalke diese Saison noch nicht ein einziges Mal gesehen, sage ich ganz ehrlich. So, das ist das eine. Und das andere muss man sagen, die Eintracht hat einen 5. Platz gemacht. Wenn man das vor der Saison einem gesagt hätte, hätte wahrscheinlich jeder Eintracht-Fan unterschrieben. Natürlich ist es eine unfassbar krasse Enttäuschung, weil man misst sich ja immer an dem, was theoretisch dann auch in der Saison möglich ist. Und wenn man das so fahrlässig gehen lässt, tut es einfach weh. Aber du hast jetzt einen neuen Sportvorstand, du hast ein paar junge Talente geholt, du hast ein paar wirklich interessante Spieler. Die Eintracht hat wirklich einen tollen Haufen verliehene Spieler. Wenn ich an einen Salazar denke, an einen Joveljic, sie haben Ali Akman geholt, großes türkisches Talent. Sie haben jetzt Fabio Blanco geholt, großes portugiesisches oder spanisches Talent.
Bin ich auch bei St. Pauli, den ist der nicht auch der?
Salazar ist das, ja.
Nee, die anderen, irgendwas mit M, glaube ich. Ist das nicht aus, kam nicht auch aus Frankfurt?
Ich weiß, also bei St. Pauli ist nur Salazar, der Sechser. Ach, da bei St. Pauli, der eine gute Saison spielt. Also ja auch egal, die haben auf jeden Fall einen jungen Kader.
Musch oder sowas?
Verhältnismäßig auf solidem Fundament. Und jetzt bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zu sagen, es bringt jetzt nichts, die ganze Zeit die Wunden zu lecken. Sondern man muss es jetzt so nehmen, Chance verpasst.
Mund abwischen. Mamusch ist Wolfsburg.
Ja, genau, ich sehe es. Ich also, gerade dazwischen rufen.
Wegen Mamusch?
Ja, genau. Ich wollte nicht, ich wollte ihn mit Frankfurt nicht unterbrechen, aber.
Ja, danke. Nee, also ich sehe es genauso wie du. Vor der Saison wäre der 5. Platz eine absolute Erfolgsmeldung gewesen. Jetzt ist es natürlich dramatisch, wie man das in den letzten Wochen verspielt hat, in Kombination mit dem Auflösungserscheinung. Ich glaube aber auch, dass Frankfurt wunderbar aufgestellt ist. Diese Erfolgsgeschichte geht einfach weiter. Ob die jetzt Champions League spielen oder nicht, es gibt genug Vereine, die einmal die Champions League erreicht haben. Und dann haben sie da verkackt in der Gruppenphase, haben sie 6 Spiele aufs Maul gekriegt und dann haben sie sich in der Saison darauf nicht mehr für die Champions League qualifiziert und dann war es das. Und ich finde eben bei der Eintracht siehst du eine Entwicklung, die stetig nach oben geht. Du hast, wie du es gerade schon gesagt hast, einen Haufen junger, talentierter Spieler. Das ist ein bisschen wie Dortmund das macht. Der Junge jetzt aus Bilbao, kam aus Bilbao, war das Sevilla oder wo er herkam, aus Spanien. Der wird mit Vorschusslorbeeren überhäuft, dieses junge türkische Talent und so weiter. Also die machen da jetzt viel richtig. Ob die dann zünden, die Jungs, das wird man erst noch sehen müssen. Aber alles in allem ist die Entwicklung der Eintracht sensationell. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren saß du, hast Relegation gespielt. Davor bist du mal abgestiegen. Also Valencia, schreibt Chat, vielen Dank. Von daher, also ja. Existiert bei dir, finde ich, obwohl jetzt dieses eine Ziel nicht erreicht wurde, trotzdem große Freude auf die Zukunft, weil die Eintracht einfach eine gute Entwicklung nimmt. Und damit im Gegensatz jetzt, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, wer mehr leidet oder so, aber zum Beispiel bei Nico geht's bergab. Ihr ja. Beide eure Ziele drohen, euch aus den Händen zu gleiten. Aber ja. Bei Werder geht's stetig bergab und die Perspektive ist eine ganz andere. Und bei der Eintracht ist sie einfach.
Ich weiß, es ist auch, es ist natürlich immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Und ich weiß auch, dass das immer blöd klingt, wenn ich hier sitze und mich darüber beschwere, dass wir einen 5. Platz gemacht haben. Weiß ich, wie das aussieht. Das Ding ist einfach die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist. Es ist so auf so eine typische Eintracht, komische Geschichte. Das erinnert mich damals an Heinkes, der damals Yeboah, Gaudino und Okocha rausgeschmissen hat. Das ist so von sich heraus einfach hat der Verein aufgrund dieser Umstände sich selbst aus diesem Rennen genommen. Und das ist es, was einen so fassungslos teilweise dann irgendwie zurücklässt. Aber ich versuche auch optimistisch zu bleiben, auch wenn es jetzt so nach dem Schalke-Spiel natürlich mir extrem schwer gefallen ist. Aber jetzt so, wo ein paar Tage Abstand ist, bleibt einem ja nichts übrig. Kennst es ja auch, ne? Man denkt dann so, okay, neu, so ist halt Sport. Neue Chance, neue Spieler, neuer Trainer, neues Glück. Wir greifen wieder an. Und der Verein bleibt eh immer. Und die Spieler und Trainer wechseln. Und so ist es dann halt. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich nicht sage, dass ich massiv enttäuscht bin. Und vor allen Dingen auch, dass, wenn ich das noch kurz abschließend sagen darf, die Art und Weise, wie Bobic und Hütter sich in der Öffentlichkeit geben, das ist wirklich was, wo ich sage, da bin ich wirklich froh, dass sie weg sind. So doof sich das jetzt auch anhört. Das klingt so wie so, die Freundin, die einen verlassen hat, man sagt, endlich ist sie weg. Aber die Art und Weise, wie emotionslos und gefühlskalt diese beiden wirklich auch ihre Rolle als Zeitarbeiter demonstrativ in der Öffentlichkeit ausfüllen, da muss ich sagen, das ist, wahrscheinlich ist es die Realität, so ist das Geschäft mittlerweile auf allen Ebenen, aber dass man sich mal nicht hinstellen kann und sagen kann, so, ja, ist einfach richtig scheiße gelaufen und ja, auch von meiner Seite aus ist nicht alles optimal gelaufen und da habe ich dran zu knabbern, die Mannschaft dran zu knabbern, ist scheiße, aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Irgendwie, irgendwas, wo ich das Gefühl habe, du redest hier noch mit Menschen und nicht nur mit irgendwie Journalismusrobotern oder so. Das hat mir gefehlt in den gesamten letzten Wochen und deshalb muss ich sagen, haben Bobic und Hütter sich tatsächlich die Chance genommen, sich ein Denkmal zu bauen und viel verbrannte Erde in ihren eigenen Personalien zurückgelassen.
Ganz anders ist die Stimmung bei Borussia Dortmund. Denn was das einen Leid ist, ist des anderen Freud. Und ich finde das unglaublich spannend, was da gerade in Dortmund so passiert. Sportlich, die letzten Wochen absolute Erfolgswelle in der Liga, alles gewonnen, DFB-Pokal geholt, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, wo Dortmund ja herkommt und schafft es, quasi diese Krisensaison zum Ende hin zu einer absoluten Erfolgsgeschichte zu machen. Man schließt die Saison auf Platz 3 oder 4 ab und die feiern das alle, weil sie die Champions League eben noch erreicht haben, wenn man gesehen hat, wie ein Haaland da auf der Tribüne saß und gegen Leipzig da im Ligaspiel noch quasi mitgefiebert hat. Das war ja ganz wichtig, dieser späte 3-2-Erfolg, dann dieser Titel und eben jetzt diese Qualifikation schon am 33. Spieltag, hätte man wirklich nicht mehr mit rechnen können. Und bevor wir jetzt vielleicht viel Zeit darüber bequatschen, wie das jetzt taktisch sportlich irgendwie zu erklären ist, dass sie sich wiedergefunden haben, finde ich, oder ich würde ganz gerne über die Personalie Terzic mal sprechen, weil ich finde das so eine abstruse Situation, dass du einen Trainer holst, der von vornherein vermutlich nur als Interimslösung für die Saison gedacht war, der es aber geschafft hat, zum ersten Mal seit Klopp im Prinzip, den Verein zu emotionalisieren, dass die Spieler sich identifizieren, der Terzic stand in der Fankurve mit Kutte und Schal, als die in Berlin Endspiel hatten. Und 9 Jahre später ist er Trainer und spielt selber um den DFB-Pokal und gewinnt diesen. Diese Identifikation, diese Emotionalität und eben auch das, was du gerade bemängelt hast bei Bobic und Hütter, dass er eben auch so spricht wie jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt, der wirklich auch wie ein authentischer Mensch redet, dann hast du in Dortmund nach jahrelanger Trainersuche hast du so einen Typen gefunden, ja? Und jetzt lass mal nicht verheimlichen, dass es am Anfang nicht alles glatt lief. Aber am Ende hin hat er ja geliefert und hat etwas geschafft, was dem Verein jahrelang fehlte. Nämlich, er hat eine Einheit geschaffen. Er hat auch sportlich Erfolg geschafft. Er hat Titel geholt. Und jetzt hast du die Situation, fuck, man hat sich frühzeitig für Rose entschieden. Der kommt ja auf jeden Fall. Und jetzt ist meine Frage, was mache ich mit dem Terzic? Der hat zwar noch Vertrag in Dortmund, kürzlich verlängert. Aber lass mich das kurz durchspielen. Warum ich keine Zukunft von Terzic in Dortmund sehe. Da kommt jetzt Rose. Der kommt mit seinem eigenen Team. Der weiß gar nicht, wie er Terzic unterbringen soll. Selbst wenn er Terzic irgendwie unterbringt, dann hast du einen Co-Trainer, der jetzt überspitzt formuliert, ich will Co-Trainer nicht unrecht tun, Hütchensteller ist und einem Rose untergeben ist, darf vielleicht Impulse setzen, aber Rose ist der Chef. Und der Typ hat gerade einen Titel geholt. Das ist doch völlig undenkbar. Ich bin gleich fertig. Das ist doch völlig undenkbar, dass der jetzt auf die Art und Weise ein zweites Glied rückt. Plus, also mal abgesehen von seinen eigenen Ambitionen, die er hat. Der Typ ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, der wird jetzt 40. Das ist ja auch ein Alter, wo du mal Cheftrainer sein kannst. Mal abgesehen davon, ob er das selber will, hast du ja auch noch den Rose-Faktor. Du willst doch nicht so ein Damoklesschwert haben. Der weiß ganz genau, sobald es nicht läuft, ist Terzic im Verein. Sobald es mal nicht läuft, ist Terzic im Verein. Die Spieler, das ist doch für die Spieler ein Kanal, den sie sofort benutzen, wenn es mal nicht läuft mit Rose. Die wissen sofort, der Terzic ist da. Ey, der Trainer, wir mögen den nicht so. Ich guck mir den mal an, ich weiß ganz genau, wenn der nicht performt, Terzic ist immer noch hier. Ey, wisst ihr was? Wir möchten eigentlich lieber Terzic haben. Lass mal so ein bisschen gegen Rose stänkern. Und dann ist Rose schneller weg, als du bis 10 zählen kannst, wenn die nicht direkt am Anfang Erfolg haben. Das heißt, wenn Dortmund sich den Terzic im Verein lässt, lassen die sich im Prinzip auch quasi eine schwelende Glut im Verein, die jederzeit hochflammen kann, ja?
Darf ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde, dass du sehr viele gute Punkte hast. Zwei Sachen würde ich noch eine Sache ergänzen und eine dagegen stellen. Ergänzend würde ich sagen, das könnte natürlich den Reiz ausmachen für einen Terzic, dass er sagt, okay, ich gehe hier in die Lauerstellung und mit ein bisschen Glück. Ich will sie nicht unterstellen, dass das wirklich so kommt, aber das könnte eine Variante sein, dass er sagt, naja, nach zwei Drittel der Saison bin ich hier wieder Cheftrainer und dann bleibe ich's auch, wenn Rose aus irgendwelchen Gründen auch immer geht. Und der Gegenentwurf wäre, dass du sagst, wie war das damals bei Leverkusen mit Sascha Lewandowski und wer war der andere? Zwei Doppeltrainer?
Peter Hyballa.
Hä?
So gut, der Kumpel Peter Hyballa.
Nee, es war nicht Peter Hyballa und Sascha Lewandowski.
Sammy Hyypiä und
Sascha Lewandowski haben ja auch quasi so ein Doppeltrainer-Ding gemacht, um jetzt mal so eins zu nennen. Die Idee wäre, also das müsste man natürlich aus Dortmunder Sicht im Vorfeld abklären mit den jeweiligen Beteiligten, dass du quasi nicht als der große Rose und der kleine Terzic gehst, sondern dass du sagst, wir sind hier quasi ein Doppeltrainer und wir zapfen gegenseitig die Skills an. Aber ob das im modernen Fußballgeschäft realistisch ist und ein Rose kommt da ja auch, den haben die für Geld gekauft aus dem Vertrag.
Wie stellst du dir das vor? Also stell dir auf dem Papier, ne? Bei einem Fußballmanager, okay, aber stell dir das mal realistisch vor, sobald
Terzic Jungs, hat gewiss... Das ist Quatsch. Das
wird nicht funktionieren.
Das macht der auch nicht.
Es gibt nur
das
die Alternative, dass
das Terzic... Das ist ein DFB-Pokalsieger, der wahrscheinlich jetzt durch diese Halbserie, die er gespielt hat, jetzt wahrscheinlich 5, 6, 7 Vereine hat, die Interesse an ihm haben. Der wird sich nicht in die zweite Reihe hinter Rose setzen mit dem, oder vor allem wird Dortmund das nicht machen und automatisch das Pulver was zünden. Die einzige Hoffnung, die man haben könnte, ist, dass Terzic vielleicht kurzes Jahr, halbes Jahr Pause macht und man ihn in der Hinterhand hätte, wenn es bei Rose nicht funktioniert. Aber selbst das halte ich für unrealistisch, weil für den Weg, den Dortmund da ja sportlich gehen möchte, so jemand wie Rose ja nach wie vor keine schlechte Entscheidung ist, zumindest auf dem Papier, was man in Gladbach wiederum gesehen hat. Also ist erstmal rein aus strategischer Sicht ist alles in meinen Augen auf dem toll richtigen Weg. Dieser emotionalen Faktor, den du beschreibst, und das, ich fand das bei dem DFB-Pokalfinale ganz süß, als sie da aufgezeichnet haben, dass Terzic schon viermal zum Pokalfinale gefahren ist, auf unterschiedlichsten Regionen erwägen und jetzt zum ersten Mal im Vereinsbus zeigt, wie verwurzelt der ist. Aber ob der jetzt in 5 Jahren nochmal wiederkommt oder nicht und vorher, keine Ahnung, irgendeinen Zweitligisten in die erste Liga holt oder Eintracht Frankfurt übernimmt oder so, ich glaube, das ist alles viel, viel realistischer als eine Theorie darüber, dass die beiden sich einen Job teilen. Das wäre ja Quatsch.
Ey, ganz kurz, ich glaube das auch nicht. Ich wollte nur mal Sachen hier reinwerfen, damit wir drüber diskutieren können. Das, ja. Also ich
und bin Pause,
auch nicht der Meinung, dass das so
Tobi, kommt. Tobi, du wolltest schon länger was sagen. Mach mal.
Und du darfst ja auch nicht alles vom jetzigen Standpunkt aussehen. Weil in dem Moment, wenn du halt guckst, wann diese Entscheidung getroffen wurde, dann sah ja die Welt noch ganz anders aus. Und damals sah ja auch die Lage unter Terzic ganz anders aus. Und ich will jetzt hier nicht ketzerisch sein, aber Borussia Dortmund, was Borussia Dortmund ja immer wieder schafft, ist, dass wir vergessen, dass die mit Abstand der zweitgrößte Verein Deutschlands sind. Auch beim Personaletat ist RB Leipzig ist überhaupt gar kein Match für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist der zweitgrößte Verein in Deutschland. Und wenn der größte Verein in Deutschland, Bayern München, aus dem Pokal rausfliegt, dann hat Borussia Dortmund diesen Pokal eigentlich zu gewinnen, nach Selbstverständnis. So. Und eigentlich hat Borussia Dortmund den zweiten Platz der Tabelle zu erreichen. Und deswegen hat er natürlich, um es jetzt mal ganz gemein zu sagen, die Mindestanforderung dessen geschafft, was er schaffen musste. Aber du hast natürlich auch die vergangenen Wochen gesehen und auch die vergangenen Spiele, was Terzic aus diesem Kader rausgeholt hat. Was aus der Bestbesetzung herausgeholt hat, jetzt wo alle wieder fit sind, lässt sich schon sehen, das ist auch ein sehr guter Fußball, gerade im Umschaltmoment ein sehr guter Fußball, so auch wie man das in Dortmund sehen will. Und da kann ich schon verstehen, dass da manche Dortmunder sich danach sehnt. Wobei man jetzt halt, wir sind da jetzt viel zu sehr im Jetzt verhaftet. Wir dürfen halt nicht das größere Bild aus den Augen verlieren. Rose ist jetzt kein Graupentrainer, nur weil er diese Saison Achter geworden ist mit Gladbach in einer schwierigen Saison. Und Terzic ist nicht der beste Trainer aller Zeiten, der beste Trainer seit Klopp, nur weil er halt da den Pokal jetzt gewonnen hat mit Dortmund und in der Rückrundentabelle auf Rang 3 steht. Das ist halt mir zu schwarz-weiß. Ich denke schon, dass man da, als man die Entscheidung getroffen hat, wusste, was man tut und auch da eine langfristige Entscheidung trifft. Klar kann das backfiren, aber ihr habt es ja schon gesagt. Man kann immer noch Terzic wieder zurückholen in ein, zwei Jahren, wenn man merkt, dass das mit Rose nicht funktioniert. Das ist ja dann gar nicht das Problem. So, von daher ist für Terzic jetzt das geringste Problem, würde ich fast sogar sagen. Er hat seine Bewerbungsschreiben abgegeben, er hat das gut gemacht, er wird jetzt einen Anschlussjob finden, in Dortmund oder anderswo, und in ein paar Jahren kann er dann nach Dortmund wieder zurückkehren, gestärkt, hoffentlich.
Also, genau, aber das sind alle der Meinung, er wechselt.
Genau, das wollte ich damit sagen. Das hast du ja eben auch mit deinen Worten schon impliziert. Ich glaube nicht, dass er in Dortmund bleiben kann. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, der Mann wird wechseln. Und
ich würde es auch nicht wollen an seiner Stelle, weil ihr habt das jetzt so getan, in Lauerstellung gehen und dann vielleicht abwarten, ist ja auch nicht das Richtige.
Aber dann mal die Frage, wo wechselt denn einer hin, wie Edin Terzic? Als Pokalsieger von Borussia Dortmund?
Du hast Frankfurt zur Auswahl derzeit. Frankfurt hat einen offenen Trainerposten. Wolfsburg wird vielleicht einen offenen Trainerposten haben. Du weißt ja nicht, was ich noch
tue. Leverkusen.
Also, da gibt's ja genug. Leverkusen, da gibt es ja genug Optionen in der Bundesliga gerade. Ist jetzt nicht so, dass Terzic da.
Ja, also der hat auf jeden Fall Optionen. Also der geht natürlich für ihn. Also Terzic hat das geringste Problem. Der hat alle Optionen, der hat in Dortmund einen langfristigen Vertrag. Und der kann natürlich jetzt sich, glaube ich, aussuchen, was er macht. Und ich glaube, Dortmund wird ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ich fände es lustig, wenn er zu Frankfurt geht, einfach weil dann dieses Karussell ist. Gladbach-Trainer geht zu Dortmund, Dortmund-Trainer geht zu Frankfurt. Frankfurt-Trainer geht zu Gladbach. Also das wäre ein absurdes Stürmerücken.
Und jetzt, selbst wenn er sagt, er möchte unbedingt in Dortmund bleiben und da irgendwie, falls Rose weggeht, kann er immer noch die U23 übernehmen. So. Also da gibt es ja tausende Optionen, die er hat. Und
zweite Liga, dritte Liga. U23 steigt doch gerade auf, oder nicht? Sind die nicht gerade?
Ja.
Die sind doch gerade voll erfolgreich. Ich kann doch nicht den Trainer da rausschmeißen, der gerade den Aufstieg schafft.
U23-Trainer in Dortmund finden immer einen Job. Das ist ja eine altbekannte Tatsache. Die gehen alle nach England.
Also, ich meine nur, die haben ein ziemliches Luxusproblem gerade in Dortmund. Mich interessiert das einfach nur, was da jetzt passiert. Und ich hoffe für Dortmund, dass das mit Rose funktioniert und die nicht direkt am Anfang irgendwie in eine Krise laufen oder so. Dann wird nämlich das Geschrei relativ schnell laut, vermutlich. Ja, danke für diese lebhafte Diskussion zu diesem Thema. Und es bleibt festzuhalten, Dortmund hat den vierten Platz sicher. Sie können ja sogar noch Dritter werden. Sie sind sogar derzeit Dritter, zwei Tore vor Wolfsburg. Also gut möglich, dass sie sogar als Dritter am Ende noch einlaufen. Leipzig werden sie nicht mehr einholen. Glückwunsch nach Dortmund für dieses Saisonfinale. Man muss tatsächlich auch sagen, Reus, finde ich, hat sich noch mal richtig gemacht. So, auf die alten Tage, der brauchte wahrscheinlich auch einfach mal einen Spielrhythmus. Der war jetzt ja auch echt wochenlang fit und hat zu Beginn ja nicht ständig gespielt. Dann hat er gespielt, war nicht gut, war umstritten, weil er auch seine Leistung nicht gebracht hat. Aber als es drauf ankam jetzt, hat er richtig noch mal Vintage-Modus angeschmissen, fand ich. Also da Respekt vor Reus auch, für das Comeback so.
Ja, ist auch unbedingt ein Kandidat für die EM, würde ich sagen, in der Form eine Tororientierung mitbringt, auch eine Torgefahr, die der deutschen Mannschaft fehlt. Hat natürlich, man muss aber auch ganz klar sagen, die Mannschaft punktet wieder, seit Sancho wieder da ist. Das ist ja auch kein Zufall. Definitiv. Weil der einfach als Linksaußen mit seinen Dribblings Gegner auf sie zieht und dann hat ein Reus mehr Raum, dann hat ein Guerrero, kriegt dann einen Pass von Sancho und macht das Tor. Der ist, glaube ich, schon der Schlüssel, den man dann nennen muss. Und da bin ich gespannt. Der wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr in Dortmund spielen. Da hat man dann wieder eine tragende Säule, die fehlt.
Der ist für mich noch wichtiger als Haaland für Dortmund, muss ich sagen. Weil du dann auch noch eine andere, du kannst dann auch mit so vier quirligen Spielern, so Reus, Sancho, meinetwegen Hazard oder so und einem Reiner irgendwie da vorne irgendwas machen. Sancho, ich bin voll bei dir, als der weg war, so krass gefehlt und was der da, der ist ja gefühlt an jedem Tor beteiligt. Entweder er schießt es oder er bereitet es vor. Oder er bereitet es vor. Also, aber der ist eigentlich, es gibt kaum Tor, an dem der nicht beteiligt ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, ja, man sagt immer wieder, Manchester United wäre an ihm dran, aber ist halt auch Corona, muss man mal schauen, wer sich überhaupt diesen Spieler gerade leisten kann. Gut, dann verlassen wir Borussia Dortmund. Es war eine interessante Diskussion und kommen zu VfL Wolfsburg. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Das geht immer so ein bisschen unter. So zwischen Frankfurt und Dortmund geht Wolfsburg so ein bisschen unter. Und sie haben sich aber klammheimlich tatsächlich die Champions League gesichert. Und das ist ein Riesenerfolg. Auch da weiß man nicht, ob der Trainer bleibt. Glasner hat sich jetzt auch noch nicht so konkret geäußert und gesagt, ich bleibe. Hat er auch noch nicht gemacht. Wird auch mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Ja, wollen wir noch ein paar Worte zu Wolfsburg verlieren?
Er hatte eine Ausstiegsklausel über 4,5 Millionen Euro, Glasner, die am Samstag verstrichen ist. Die wurde auf jeden Fall schon mal nicht gezogen, so viel kann man ja jetzt schon mal sagen. Kann aber natürlich auch sein, dass die Vereine drauf spekulieren.
Woher weißt du das?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind sie auch einfach die einzig Schlauen, die es schaffen, ihren Trainerwechsel bis zum Ende der Saison geheim zu halten. Aber
habt ihr mir nicht gesagt, dass das nicht möglich ist, so, dass man sowas geheim halten kann?
Ja, das stimmt.
Aber also, okay, gehen wir mal davon aus, das wäre vielleicht rausgekommen. Ja, ich weiß nur, er hatte diese Klausel und zumindest in Frankfurt wurde sie wohl nicht gezogen. Aber man kann natürlich auch immer noch drauf spekulieren, dass der Vertrag am Ende aufgelöst wird, sodass man um diese Ablösesumme dann auch herumkommt. Aber es ist natürlich auch schon eine weirde Situation. Also Champions League Wolfsburg erreicht und Trainer ist aber mit Management irgendwie im Clinch. Ich glaube, da stehen die Zeichen auf Trennung, ehrlich gesagt. Das ist so aus den Interviews zu hören. Und dass man jetzt dann noch mal mit so einem angeknusperten Verhältnis da in die neue Saison startet, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Du hast jetzt ein super Fundament für Wolfsburg, auf dem die super aufbauen können für die nächste Saison, viel Kohle haben.
Da geht ja eigentlich auch niemand weg, ne?
Da scheint zumindest
Also Weghorst vielleicht.
Wer soll, aber ja, aber auch der hat Bock, jetzt Champions League vielleicht zu spielen mit Wolfsburg. Also die haben nicht so den Aderlass, wie das vielleicht bei Frankfurt zum Adlerlass. Beispiel ist. Adlerlass, ja. Und Glasner kann auch gehen und sagen, ey, ich habe hier mit einem Top-Zeugnis. Also da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo du sagst, naja, was soll er noch toppen?
Ja, also wo soll er innerhalb der Bundesliga enden? Sicherlich in Leverkusen langfristig bessere Optionen. Glaube ich schon, dass die da ein bisschen besser noch aufgestellt sind als in Wolfsburg. Frankfurt wäre für mich jetzt, also klar, weiß ja nicht, ob er da mehr verdient, aber das ist jetzt ja sportlich betrachtet und so weiter jetzt nicht so ein Quantensprung, finde ich, ne?
Nee, das machst du halt nur, wenn du einfach auf die Konstellation Lust hast, aber jetzt nicht aus sportlicher Sicht.
Ja. Genau, also auch Glückwunsch nach Wolfsburg für eine überragende Saison und ja, einem Champions League Platz hätte man vor der Saison den Wolfsburgern auch nicht zugetraut. Schmadtke, über den haben wir wenig geredet. Wie hoch ist der Anteil Schmadtkes?
Hoch.
Es ist ein sehr guter Kader. Also guck dir den Kader an, der funktioniert reibungslos und selbst ein Philipp, der ja vom Trainer quasi nicht gewollt war, mehr oder weniger. Der Trainer hat ja dann unverhohlen gesagt, er hätte lieber einen schnellen Spieler gewünscht. Macht am Wochenende einfach mal 2 Tore, von dem ein Traumtor ist. Und ich glaube, Baku war, glaube ich, einer der besten Transfers in diesem Jahr. Der Junge hat unglaublich eingeschlagen, hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt.
Wird damit so
ehren? Und ja, auf jeden Fall würde ich behaupten. Und es führt da, glaube ich, gar keinen Weg dran vorbei. Wenn du diesen Kader anguckst, dann merkst du natürlich, okay, da ist der richtige Kader zusammengestellt worden, der auch mit dem der Trainer auch was machen konnte dann. Und das ist natürlich Klaas Schmadtkes Verdienst. Und auch, dass er den Glasner geholt hat, weil Glasner war ja, hat er ja von Linzer ASK geholt. Das war ja jetzt nicht gerade die erste Adresse. Das ist ja auch schon mal ein Verdienst von Schmadtke. Also da kann man nicht hoch genug einschätzen, was Schmadtke da aus Wolfsburg gemacht hat, wie er die da unten rausgeholt hat aus dem Tabellenkeller und sie jetzt im dritten Jahr hintereinander europäisch spielen wahrscheinlich dann.
Auch übrigens Lacroix muss man erwähnen. Als er gewechselt ist, hat er einen Marktwert von 1 Million gehabt und jetzt bei 25 Millionen. Also überragende Saison gespielt. Toller Innenverteidiger und hat 5 Millionen gekostet. Ne? Also da können so die ein oder anderen Vereine mal gucken, wen sie für 5 Millionen geholt haben und dann mal gucken, ob sie einen besseren Verteidiger gekriegt haben für die Kohle.
Ich finde, dass Schmadtke auch immer so ein bisschen unter dem Radar läuft. Der hatte damals in Köln zusammen mit Peter Stöger auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Das ist dann alles auseinandergebrochen und so. Aber wenn man sich mal anschaut, was so Köln jetzt auch langfristig nach Schmadtke so für eine Entwicklung genommen hat, kann man das vielleicht auch posthum noch ein bisschen höher bewerten, die Arbeit, die er dort geleistet hat. Ja, der fährt immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich so. Aber
ja, ist vielleicht, also jetzt subjektiv gesagt, aber vielleicht nicht der sympathischste Mensch, den ich immer so vor dem Mikrofon sehe. Aber es gibt auch Leute, die sagen das über mich. Und insofern sollen auch die Leute die Schnauze halten, die sowas sagen.
Ich glaube, du würdest gut klarkommen mit Schmadtke.
Ich glaube auch, aber ich weiß nicht, ob ich seinen Pegel direkt hinkriege.
Der ist ein sehr ehrlicher und sehr gerade heraus Mensch. Also ja, der sagt dir, wenn du Scheiße baust, und ist halt nicht so einer, der sich dann hinter 5 Anwälten 10 Statements versteckt.
Ja. Gut, dann lass uns noch mal auf was zu sprechen kommen, was, finde ich, hier Erwähnung finden sollte. Das ist Robert Lewandowski. Der hat nämlich die 40-Tore-Marke am Wochenende von Gerd Müller geknackt. Also sie sind jetzt gleich auf mit einem Elfmeter. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass das irgendwann noch mal passiert. Wenn das sich irgendwie das Spiel grundlegend verändert hätte, so größere Tore oder sowas, was früher mal in der Diskussion war, ja, okay. Aber wenn man sich mal so anguckt, was so die Höchstleistungen waren in den vergangenen 30 Jahren oder so, da weiß ich nicht, ich glaube so Edin Dzeko und Grafitsch oder so, die waren mal so wie in den 30ern irgendwie, aber das war schon eine überragende Saison. Und das, was Lewandowski da abgeliefert hat, das ist einfach absolute Weltklasse. Man muss natürlich so ein bisschen sagen, da waren viele Elfmeter bei. Gerd Müller hat in der 40-Tore-Saison, glaube ich, kein einziges Elfmeter-Tor geschossen, aber das weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war, aber ich glaube.
Hat nur drei Elfmeter verschossen.
Hat drei Elfmeter verschossen, von daher ist es auch halt auch eine Leistung, ne? Weil Lewandowski macht sie rein. Elfmeter musst du auch erstmal schießen können, so ist ja auch eine Sache. Aber finde ich eine absolute Wahnsinnsleistung. Und er ist ja noch nicht am Ende, er kann jetzt ja am Wochenende noch quasi was für die Ewigkeit draufsetzen.
Ja, bester Stürmer, den die Bundesliga je gesehen hat.
Ja. Zumindest
ist auch immer noch Gerd Müller. Gerd Müller hat noch ein paar Tore mehr geschossen insgesamt.
Den habe ich nicht gesehen.
Bin ich gespannt. Okay. Ja, vielleicht. So, ja gut. Aber Gerd Müller, ob er den da.
Ja,
Entschuldigung, Nico.
Nee, mach du.
Ja, die Frage ist, ob er den Rekord dann noch schafft, den All-Time-Torrekord. Ist er aber, glaube ich, noch 80 oder so dahinter. Wird ein bisschen eng, wobei noch 2 Jahren Vertrag. Aber wenn er noch 1-2 Jahre mehr macht, kann er auch noch den Rekord knacken.
Ja, der Karriereplan sieht ja jetzt Spanien oder England vor. Ne? Insofern wird das, glaube ich, insgesamt eng. Nee, aber man muss
ja nicht mehr.
Ja, war mehr ein Witz. Der Fakt aber einfach in diesem Fußball, in der Bundesliga, auch bei der Qualität in der Defensive, was ich, glaube ich, immer noch als Argument sehe, was man nicht unterschätzen darf, ist das schon eine ganz schöne Leistung. Denn diese 40 Tore, die er jetzt gemacht hat, die sind in meinen Augen höher zu bewerten als 40 Tore, die du vor 40, 50 Jahren in der Liga geschossen
hast. Also sagen wir, was die Räume Top 3, angeht. Bayern, was? Gerd Müller, Lewandowski, Sandro Wagner, Roy Makaay, Luca Toni.
Eltren hast du noch vergessen. Eltren Valencia noch.
Eltren?
Der Zug. Wollte noch kurz zu Nico sagen, das Gegenargument dagegen ist ja quasi, dass die Bayern heute viel dominanter sind, als sie damals waren. Also heute ist es ja wirklich so, die Bayern fahren zu jedem Spiel und wenn sie es nicht 3-0 gewinnen, war es eine Enttäuschung. Damals waren ja gerade nach auswärts nicht jedes Spiel automatisch ein Bayern-Sieg. Also das hält sich so die Waage. Es ist klar, es ist heute fallen weniger Tore durchschnittlich in der Bundesliga und das ist für einen Schirmer daher schwerer, aber es ist schon kein Zufall, dass es ein Bayern-Stürmer ist oder der halt diesen Bayern-Rekord bricht. Der Einzige, der muss halt von Bayern oder Dortmund kommen. Dass jemals ein anderer Stürmer von einer anderen Mannschaft in der aktuellen Lage so viel Tore schießt, ist halt unwahrscheinlich.
Das war ja früher mal anders. Kennt ihr noch Theofanis Gekas, der bei Bochum Torschützenkönig geworden? Bochum?
Hat aber auch nur 20
Tore. Hat danach ja auch den Kohl mal.
Sagt mir nichts.
Ne, genau. Marek Mintal, 24 Tore für Nürnberg.
Genau, Mintal, genau, das Phantom.
Und wir haben auch noch so Zeiten gehabt, wo Martin Max Neun mit 19 Toren Torschützenkönig geworden ist. Ja. Die hat Lewandowski nach 14 Spieltagen gehabt oder so.
Ja. War ja auch noch verletzt, muss man sagen, ne? Lewandowski war noch ein paar Spiele verpasst, ja, ja, ne?
Also das wertet dann auch wieder die 4 Elfmeter-Tore auf, die er hat, oder wie will das denn?
8.
Ja, 8 von mir, ist aber trotzdem 5 Spiele weniger als Müller bisher dafür gebraucht. Und er hat in mehr Spielen getroffen. So. Also ich bin auf jeden Fall Team Lever-Goal.
Ja, also das war auch noch eine schöne Geschichte dort. Wir werden natürlich nächstes Wochenende auch noch mal ein paar andere Dinge beleuchten. Wir werden bei der Saisonabschlusssendung noch über ein paar Dinge reden, unter anderem natürlich auch über Union Berlin, die auch eine überragende Saison haben und die jetzt auch tatsächlich mit Europa krönen können. Für mich ist Union mit die größte Überraschung, weil ich habe tatsächlich zu Beginn Union als Abstiegskandidat getippt. Das war allerdings auch, bevor sie so ein paar Transfers getätigt hatten. Max Kruse vornehmlich. Aber da habe ich mich wirklich extrem getäuscht zu Beginn der Saison. Und die können es tatsächlich schaffen, mit Platz 7 sich für Europa zu qualifizieren. Und ich weiß ja, wo die herkommen. Ich habe die ja in der zweiten Liga.
Aus Berlin, oder?
Aus Berlin, genau. Also in der zweiten Liga kicken sehen. Und das hätte ich dir nicht zugetraut, dass die so eine Entwicklung nehmen, ohne wahnsinnig viel Geld von einem Investor zu bekommen oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
Es ist halt ein tolles Beispiel dafür, dass es doch immer noch mit gewissen richtigen Stellschrauben noch ein bisschen was möglich ist in dieser Bundesliga. Und ich weiß nicht, inwiefern dieser Kruse-Effekt hier auch seine Wirkung hat, auch für neben dem Platz. Auch wenn er nicht ganz so viel gespielt hat, wie er es in Bremen gemacht hat. Aber Bremen ja ein ähnliches Selbstbewusstsein eingefleucht hat, wie er das jetzt offensichtlich auch Union im ganzen Kader gegeben hat. Aber das müssen andere beurteilen. Von außen wirkt es so ein bisschen so, dass schon dadurch auch noch ein anderes Selbstverständnis im Fußball aufgekommen ist in der Mannschaft.
So sieht das aus. Also, wir werden natürlich jetzt heute nicht mehr einzelne Spiele groß analysieren, deswegen nur einmal schnell die Ergebnisse nochmal so im Schnelldurchlauf, und wenn jemand noch etwas dazu sagen möchte, sei er aufgerufen, einfach loszulegen. Augsburg-Bremen 2-0, haben wir lange drüber gesprochen. Dann hatten wir Hertha Köln 0-0, haben wir auch lange drüber gesprochen. Bielefeld, das heißt länger, also nicht so lang wie gegen Bremen, aber wir haben es vorhin besprochen. Aber Bielefeld gegen Hoffenheim 1-1. Mainz gegen Dortmund 1-3. Dann hatten wir Schalke gegen Frankfurt 4-3. Du, Etienne, hast ja vorhin auch schon die Schalker Leistung sehr positiv erwähnt. Kann ich mich nur anschließen.
Kann ich vielleicht noch einen Satz zu Schalke sagen im Sinne von, dass so ein Sieg auch vielleicht durchaus hilft für die zweite Liga. Also, so doof sich das anhört, wenn du so früh abgestiegen bist und diesen Schock schon hinter dir gelassen hast, du planst, die Köpfe sind, also wenn ich so ein Asamoah und ein, wie sie alle heißen, da sitzen sehe, und die sind irgendwie jetzt schon in einem anderen Modus. Die haben schon einen Vorsprung gegenüber zum Beispiel jetzt in Bremen, wenn die noch in die Relegation kommen und so. Da werden die ersten Transfers gemacht, da wird der Kader geplant. Die Jungen haben sich jetzt gezeigt, und das ist ja letztendlich auch dann eine Chance für so einen Verein wie Schalke, dass dann jetzt Spieler zum Zuge kommen, die so normalerweise vielleicht keine Einsatzchance gekriegt haben. Ja. Und da liegt dann auch wieder Potenzial, weil wenn jetzt diese jungen Spieler von Schalke eine gute Saison spielen oder so, dann steigen da die Marktwerte und so weiter. Also ich versuche jetzt hier natürlich auch ein bisschen den Schalker-Fans ein bisschen positiv zuzusprechen.
Ich glaube vor allen Dingen auch für den Trainer extrem wichtig gewesen. Ja. Weil der ja auch schon so ein bisschen in der Schusslinie stand. Und jetzt ist er der einzige Schalke-Trainer dieser Saison, der 2 Siege vorzuweisen hat. Und kann halt nochmal so sagen, ey, es gab doch einen Bergauf in der vergangenen Saison, und das retten wir jetzt in die neue Saison rüber. Und dann klappt das mit dem Wiederaufstieg.
Ja, und auch die Art und Weise, wie, ist, glaube ich, auch wichtig gewesen. Dass man hier gegen eine Mannschaft, die für die es ja eigentlich auf dem Zettel um was ging, wirklich sehr dominant und gut gespielt hat. Gut kombiniert, tolle Offensivaktionen, Konter und so gespielt hat. Also da lässt sich drauf aufbauen aus Schalker Sicht.
Ja, ich sehe es ganz genauso. Was Schalke natürlich auch wieder mit dem Terodde-Transfer klar gemacht hat, ist, es soll bei einem Jahr zweite Liga bleiben. Man will direkt hochgehen. Und da nimmt man auch viel Geld in die Hand. Also Terodde kriegt richtig fürstliches Gehalt, muss man auch mal sagen. Schalke hat eigentlich nicht so viel Geld. Also
was wird dann gemunkelt?
Ich weiß nicht noch, wie viel er kriegt, aber er hat deutlich mehr bekommen als beim HSV. So. Von daher wird das nicht so wichtig sein, wie ich den HSV kenne. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese vielen jungen Spieler auch in der zweiten Liga dann machen werden. Das ist dann auch was anderes. Dann bist du nämlich auf einmal als Schalke nicht mehr Schalke, sondern bist du halt Bayern in der zweiten Liga. Und dementsprechend dieses frisch-frei Aufspielen, was die jungen Wilden jetzt machen konnten in der absoluten Underdog-Position, wo sie komplett druckfrei waren, weil andere es verbockt haben. Das wirst du in der zweiten Liga natürlich nicht haben. Schalke wird von Spieltag 1, egal welchen Kader sie da hinschicken, werden sie die Gejagten sein. Und sie wird die Mannschaft sein, die jedes Spiel gewinnen muss. Und das ist eine andere Situation. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Spieler das dann machen werden. Aber es ist in jedem Fall ein Wettbewerbsvorteil, den sie den anderen Absteigern gegenüber haben. Auf jeden Fall. Gut. Leipzig gegen Wolfsburg 2-2. Wolfsburg 2-0 Führung gegangen. Und Leipzig dann sich in der zweiten Halbzeit gesagt, nee, kein Bock, schon wieder zu verlieren. Haben noch ein 2-2 geholt. Für Wolfsburg hat's gereicht. Die wollten nicht mehr als ein Unentschieden. Damit ist die Champions League gesichert. Leverkusen Union 1-1. Gladbach
Leverkusen. Bitte? Leverkusen spielt Europa League kommendes Jahr, kann man hier noch einmal kurz erwähnen.
Ja, das stimmt. Die sind auch nicht mehr wegzukriegen von ihrem Platz.
Nicht weniger.
Spielen noch am letzten Spieltag gegen Dortmund. Gladbach gegen Stuttgart 1-2, haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet. Stuttgart hat sich damit natürlich einen schönen Vorteil ist es ja eigentlich gegenüber Gladbach nicht, aber sie haben sich in eine gute Position gebracht, dass sie tatsächlich, wenn Union gegen immerhin Leipzig verliert, vielleicht reicht sogar ein Unentschieden für Stuttgart bei einem entsprechenden Ergebnis, und Gladbach gegen Bremen irgendwie keinen Bock mehr hat, dann könnte Stuttgart tatsächlich noch auf Platz 7 vorrücken, und das wäre für den Aufsteiger ein Riesenerfolg, muss man auch mal sagen. Ne? Man unterschätzt so ein bisschen, also wir reden über Union, ne, weil man denen das nicht zugetraut hat, aber Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren mehrfach zweite Liga gespielt hat und die haben einfach eine richtig starke, junge, wilde Mannschaft zusammengestellt. Auch da werden wir zum Ende der Saison noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Dann haben wir noch zum Schluss Freiburg gegen Bayern München 2:2. Ja, das war für die Bayern, die haben es dann nicht mehr ganz so ehrgeizig genommen, dieses Spiel, ne?
Kleiner Funfact noch, jetzt nicht zu dem Bayern-Spiel, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Wisst ihr, auf welchem Platz Hertha, die ja jetzt auf dem 14. sind, war, als Labbadia gefeuert wurde?
Weiß ich nicht, aber ich würde jetzt irgendwas raten, in der Hoffnung, dass ich nah dran liege.
Auf dem 14.
Ja. Und jetzt sind sie
14.
14. Ja, sich doch gelohnt.
Ja.
Ne? Gut, also jetzt noch ganz kurz, weil ich weiß, dass ihr das irgendwie hören wollt, ihr geifernden, gierigen Emotionstouristen. Nils,
wie geht es dir mit dem HSV?
Nee, es geht weniger, also ich habe jetzt extra auch ein bisschen Zeit gestreckt, damit die Zeit nicht mehr so lang ist bis zum Sendungsende.
Wieso, wie lange machen wir denn?
Machen wir nicht nur bis halb? Ich meine, wir machen
nur noch bis 2 Minuten.
2 Minuten.
Jetzt noch eine, danke
Nico. Jetzt noch eine, danke schön. Möchtest du noch was sagen? Nein, also der Verein hat es komplett wieder verspielt und der Trainerwechsel kam viel zu spät. Wenn du noch irgendwas erreichen willst, das schaffst, das Ding, was ihr damit scharf gemacht habt, ebenso wie beim HSV, kannst nicht erst den Trainer wechseln, wenn eigentlich rechnerisch schon alles vorbei ist. Man hat es gegen Osnabrück, die weit, was, wir 8 Heimspielfolge nicht gewonnen haben, verkackt wieder. Dann, wenn es drauf ankommt, hat der Verein wieder komplett versagt. Es ist eine Aneinanderreihung von Versagen. Wenn man sich die letzten 6, 7 Saisons anguckt, 2-mal Relegation, 1 Abstieg, 3 Nichtaufstiege und es wiederholen sich immer dieselben Muster. Ich kann im Prinzip jetzt einen Monolog aus letztem Jahr oder aus vorletztem Jahr ansetzen. Das ist 1:1 exakt das Gleiche. Und es ist einfach nur erschreckend. Und ich habe ein bisschen Befürchtung, jetzt kommt eine Saison, wo starke Mannschaften, also das war jetzt eine Saison, wo eigentlich kein großer Favorit außer dem HSV in der Liga war, muss man ehrlich sagen. Und jetzt kommt eine Saison mit Schalke, eventuell Bremen, vielleicht Köln, das könnte sein, dass die 3 runterkommen. Also es wird eine Saison kommen, wo eventuell der HSV also noch viel schwierigeren Stand hat, sportlich aufzusteigen. Dann ist es vielleicht die 4. Saison, die der Aufstieg nicht klappt. Und dann kann das schon mal sein, dass man sich dauerhaft wirklich noch viele, viele Jahre dort einrichtet. Es ist einfach so, es ist ein kollektives Totalversagen und dieser Verein macht null Spaß. Ich muss sagen, ich war die letzten Spiele nicht mehr angeguckt. Ich war am Sonntag im Wildpark. Ich hatte auch keinen Empfang. War auch eine ganz bewusste Entscheidung, mir irgendwelche Tiere, Esel anzugucken. Die haben mich glücklicher gemacht. Ich hab mir einen Esel angeguckt, das hat mich glücklicher gemacht, als das HSV-Spiel zu sehen. Und ich habe mich auch bestätigt gefühlt. Und ich wusste auch vorher, was passiert.
Er hat sich auch dynamischer bewegt.
Er hat sich dynamischer bewegt und mehr Kompetenz in allen Bereichen dieser Esel gehabt. Ja, also ich weiß, ein paar von euch wollten das gerne hören. Ich habe nichts mehr Neues zu sagen. Wieso steht er jetzt 15 Minuten noch? Das ist eine Verarsche von euch, damit ich jetzt.
Das war ein Fehler. Wir haben jetzt 45 Sendungen.
Und ich habe gedacht, ich mache jetzt noch 2 Minuten und dann
45?
Seid ihr.
Ja, deswegen können wir jetzt in aller Ruhe mal über diese Zweitligasaison reden, weil ich Gefahr laufe, dass mich da irgendwas.
Wir haben auch noch ein Pokalfinale irgendwie.
Ja, so, dann lass mich das kurz abschließen. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und ich habe auch nächstes Jahr schon keinen Bock mehr. Ich versuche mich krampfhaft von diesem Verein irgendwie mal zu lösen, dass ich eine Pause kriege. Es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Ich hasse es so sehr. Es macht einfach so keinen Spaß. Es ist das Schlimmste. Diese Beziehung zu diesem Verein ist das Schlimmste. Ich muss sie ganz dringend jetzt mal auf Eis legen. Ich hoffe, mir gelingt das.
Ich hab so viel Angst vor dieser zweiten Liga.
Ach, Leute. Ja, zu Recht. Und dann vielleicht noch, um die positiven, nicht nur über die Versager zu reden, sondern auch mal über die Leute, die es geschafft haben, zu reden. Das sind namentlich natürlich Bochum, Kiel und Fürth. Insbesondere Kiel muss man lobend erwähnen, die ähnlich wie Hertha ein Hammerprogramm hatten und das einfach geschafft haben, die komplett fokussiert waren, die einfach das Gegenteil vom HSV sind, die nämlich dann, wenn es drauf ankommt, abgeliefert haben und zu Recht aufsteigen werden vermutlich. Bochum auch. Und Fürth hat es immerhin noch geschafft. Also ich gehe davon aus, es bleibt tabellarisch so, in die Relegation zu kommen. Vielleicht ändert sich da noch mal was. Aber die 3 sind jedenfalls die Mannschaften, die das unter sich ausmachen. Ein Spieltag vor Schluss, muss man auch mal sagen. Also ein Spieltag vor Schluss ist es schon soweit. Also Glückwunsch an die.
Das Spannende ist ja, die spannende Frage ist ja, ob das tatsächlich so bleibt. Also
Fast genau.
Weil du hast jetzt einfach mal so getan, als ob die alle am letzten Spieltag gewinnen, aber Bochum und Kiel hätten ja am Wochenende das schon klar machen können und haben beide darin gemeinschaftlich versagt. Also das war ja nicht ganz so einfach. Und Bochum trifft jetzt auf Sandhausen, für die geht's noch um alles. Die hatten jetzt auch, sind zuletzt ja auch in die schlechte Form gewesen, hatten jetzt diesen Sieg gegen Regensburg, diesen sehr wichtigen, sich geholt. Holstein-Kiel muss gegen Darmstadt ran und Fürth, muss ich kurz nachschlagen. Düsseldorf ja. Das ist ja nochmal eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da kann nochmal ein Nervflattern hinkommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, Fürth kann sogar die Liga noch gewinnen. Ne? Also wenn Fürth sein Spiel gewinnt gegen Düsseldorf und zeitgleich verliert Bochum und Kiel holt einen Punkt, so, dann ist Fürth auf einmal Erster. Das kann alles noch passieren. Es ist auf jeden Fall zwischen den dreien noch nichts entschieden und super spannend. Aber sie haben es in jedem Fall geschafft, dass sie am 33. Spieltag mindestens die Relegation sicher haben. Und Fürth hat 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Das ist einfach eine große Leistung, muss man mal so sagen, und die natürlich begünstigt ist durch das Totalversagen des HSV, und auch Düsseldorf ist unter den Erwartungen zurückgeblieben. Die haben nämlich auch einen sehr hohen Etat, Düsseldorf, muss man auch mal sagen. Aber ich hatte irgendwie versucht, das jetzt auf einer positiven Note enden zu lassen, weil ich merke, dass mich die Gravitation des Elends immer wieder runterzieht in diese Hölle HSV, und das versuche ich zu vermeiden.
Ich wollte deine positive Note nicht kaputt machen, aber zumindest die Bochumer haben sich ja tierisch danach natürlich geärgert, weil die hätten ja einfach nur ein Tor mehr schießen müssen und haben sich gegen Nürnberg wirklich, wirklich schwer getan, diesen Sieg rauszuholen, und müssen jetzt nochmal im letzten Spiel plötzlich performen. Kiel ist natürlich noch eine andere Sache, die hat mit Karlsruhe einen wesentlich schwereren Gegner und war natürlich auch müde nach den vergangenen Wochen. Aber lass mal Kiel nicht gewinnen und dann nach den vergangenen Wochen in die Relegation gehen, das wäre schon knüppeldick für die. Also das ist nicht hausgemacht, dass die da weiterkommen, beziehungsweise es ist sogar eher an der Außenseite, gehen sie dann in die Relegation.
Ja, das stimmt. In Bochums Fall wäre das tatsächlich eine große Enttäuschung. Bei Kiel sehe ich es ein bisschen anders, weil die aufgrund dieses Programms und so weiter auch in der Verlosung war, dass sie komplett rausfallen aus den Aufstiegsrängen. Mhm. Also das haben die klasse gemacht, finde ich. Für Bochum wäre es eine Enttäuschung. Und dann sind sie psychologisch natürlich auch ein bisschen im Nachteil, weil sie eigentlich schon eine Aufstiegsparty, glaube ich, im Kopf geschmissen haben. So, da bin ich bei dir. Kommt natürlich auch drauf an, wer Relegation spielt. So, kann ja auch Bochum gegen Bielefeld werden. Hm? Ist ja auch möglich. Da wüsste man auch überhaupt nicht, was da passiert. Gut. Jetzt habe ich natürlich ein Tempo an den Tag gelegt, was er davon ausging, dass die Sendung ein bisschen früher ist. Jetzt haben wir noch freie Redestunde.
Weil die meine 10
Nee, wir haben keine freie Was? Wir haben keine freie Redestunde. Wir haben noch ein Pokalfinale.
Das haben wir doch durchgearbeitet. Aber das wissen wir doch schon, wie es ausgegangen ist, Tobi.
Ja, das wissen wir, wie es ausgegangen ist.
Wir wissen, ob der Pokal ausgehalten hat.
Wir haben jetzt so lange gesprochen über Trainer, die deren frühzeitiger Abgang den Verein was gekostet haben. Und wir haben da überhaupt gar nicht über Leipzig und Nagelsmann und dessen Aufstellung und überhaupt dessen Abgang gesprochen.
Ja, Tobi, dann leg los jetzt.
Komm. Ja, ich finde das gut. Ja.
So, du hast eh heute fast nichts gesagt, Tobi, dann schieß los jetzt. Mhm. Analysier den Pokal. Jetzt,
ja, guck mal, nach den Anfangsreden habe ich das Gefühl, das ist der Moment, bei dem Tobi Escher jetzt wirklich mal emotional wird und wenn es um die taktischen Fehler von Julian Nagelsmann geht.
Also ja, Leute, pass auf, ganz kurz.
Emotional nicht.
Pass auf, bevor wir jetzt Zeit verschwenden, wir haben jetzt drei Sachen, die wir machen können, und dafür sollten wir die Zeit jetzt auch gut nutzen. Das erste Mal wegen Pokalfinale, da hat Tobi nämlich, glaube ich, so ein paar taktische Analysen im Hintergrund, die würde ich sehr gerne hören. Dann haben wir Nationalmannschaft, am Mittwoch ist Kaderbekanntgabe für die Euro, da könnten wir drüber sprechen, und wir haben internationale Ligen. Frankreich ist mega spannend, Spanien ist mega spannend, Italien ist das Champions League-Rennen spannend. Also schieß mal, Tobi.
Da haben wir noch Zeit für nächste Woche. Ich würde jetzt gerne über das Pokalfinale, und ich würde gerne vor allen Dingen auf die Aufstellung von Julian Nagelsmann eingehen, die ja wirklich, muss man sagen, im Nachhinein ein Griff ins Klo war. Also ich meine ja noch, wir haben ja noch letzte Woche Montag hier gesessen und über das Spiel gegen Dortmund geredet, das in der Liga war. Und da hatte ich ja noch gesagt, der wird ja den Pokalfinale jetzt nicht mit Wang anfangen und Angelino draußen lassen. Edgy Badge, Angelino war glaube ich nicht mal im Kader, weil er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Wang und Sörloth haben vorne im Sturm begonnen und Olmo in so einer Rolle halb dahinter, halb daneben. Ich glaube, er wusste selber nicht, was er machen sollte. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Vorne, weil sie halt ihre Stärken im Spielaufbau dann so ein bisschen preisgegeben haben mit diesem Doppelsturm, haben es nicht geschafft, hinter eine kompakte Dortmunder Abwehr zu kommen. Und hinten haben sie die nach Ballverlusten nicht gut gestaffelt gestanden. Restverteidigung war schwach. hat auch Sabitzer sich nachher sehr unverblümt gesagt, dass sie da nicht genau wussten, was sie zu tun hatten in der Restverteidigung. Und damit sind sie dann in der ersten Halbzeit, ich glaube, zur Halbzeit stand es ja schon 3-0 oder stand es 2-0? Korrigiert mich.
Zur Halbzeit stand es, glaube ich, 2-0, oder? 2-0 meine ich.
Ja. War auf jeden Fall 2-0. War auf jeden Fall zur Halbzeit war das Ding halb gegessen. Und dann nach der Pause musste er dann was ändern. Und dann kam ja eigentlich die Mannschaft aufs Feld, die man erwartet hat.
3-0 doch schon. Oh, 3-0 sogar.
Ja. Und dann kam ja die Mannschaft aufs Feld, die man erwartet hat. Ein Kunku wurde zum Beispiel eingewechselt. Ein Kluivert wurde, glaube ich, auch noch eingewechselt. Und ein Forsberg kam ins Spiel. Und dann hat es ja viel besser funktioniert. Da hat man ja auch wirklich Paulsen im Sturm, genau, hat man sich ja wirklich Chancen erarbeitet. Und in Leipzig nimmt man jetzt Nagelsmann das natürlich übel. Also nicht nur diese Startaufstellung, sondern dass er auch natürlich auf so Spieler wie Orban und Paulsen verzichtet hat, die seit Jahren in Leipzig spielen, für die dieses Finale natürlich nochmal was ganz anderes gewesen wäre, die da ganz anders reingegangen wären. Und du hast in der zweiten Halbzeit auch gemerkt, wie heiß dieser Paulsen ist und wie viele Bälle der gewonnen hat. Dementsprechend war das schon, muss man ganz klar und deutlich sagen, von Julian Nagelsmann vercoacht. Klar, Spieler müssen die Fehler nicht machen, Spieler müssen die Ballverluste nicht machen. Dortmund hat großartige Konter gespielt, hat sie großartig ausgekontert. Aber diese Anfangsformation, die ist einfach nicht aufgegangen. Und da sind wir wieder bei der großen Schwäche von Julian Nagelsmann, dass er manchmal zu verkopft an Dinge rangeht und dadurch eben Spiele, gerade wichtige Spiele, herschenkt. Das ist ja nicht das erste Spiel, das hatten wir gerade in der letzten Saison häufig besprochen. Und das wird noch, es geht jetzt natürlich auch als Hypothek in die Bayernzeit mit rein, diese Pokalniederlage und dieses Versagen in Leipzig, diesen Titel zu holen.
Aber man darf natürlich jetzt auch Dortmund nicht Unrecht tun. Klar, die Aufstellung hat mich auch gewundert, aber Dortmund war bärenstark. Und ich behaupte jetzt einfach mal, egal welche Aufstellung Leipzig da auf den Platz gebracht hätte, Dortmund wäre als Sieger vom Feld gegangen, weil einfach die waren einfach in dieser Pokalverfassung, in dieser Finalverfassung, die du dann manchmal siehst, wenn du so vielleicht so eine Turniermannschaft bist oder so. Und Dortmund war jetzt auch schon häufig in den letzten Jahren im DFB-Pokalfinale. Und ich glaube, dass bei denen auch ganz klar war, Champions League zu dem Zeitpunkt, ja, natürlich gute Chancen, aber noch nicht sicher. Ein bisschen so, nicht Verkorkssaison, ist vielleicht krass, aber auf jeden Fall die Chance mit so einem Finale wirklich noch mal eine Menge gut zu machen, auch für den Trainer, wo wir vorhin auch drüber geredet haben. Ich sehe das auch so, dass das eine komische Aufstellung war von Nagelsmann, aber ich fand einfach Dortmund überragend. Also ein Marco Reus, ein Haaland, ein Sancho. Es ist eigentlich fast keiner abgefallen. Die waren wirklich fast alle wirklich richtig gut.
Piszczek muss man auch, finde ich, noch mal erwähnen.
Piszczek am Ende auch noch mal gespielt, was auch irgendwie eine schöne Geste dann auch noch mal ist, dass der da in der Startelf stand. Also da ist kaum einer abgefallen und ja, insofern.
Ich fand aber schon, dass sie in der ersten Halbzeit das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatten diese drei Chancen und die haben sie dann auch alle drei eiskalt verwandelt. Und klar, sie haben sehr gut verteidigt. Aber wenn du in der ersten Halbzeit als Nagelsmann da eine konservative Variante wählst und den Gegner einfach laufen lässt, dann kann das Ding auch mal einfach nur 0-1 oder vielleicht sogar 0-0 ausgehen, dann hast du eine ganz andere erste Halbzeit. Also ich glaube schon, dass diese erste Halbzeit das Spiel ja eigentlich schon gekillt hat und dieses Spiel auch vollkommen entschieden hat. Klar hat sich dann Leipzig noch dagegen gestemmt. Und ich finde, man muss es, natürlich verdient der Sieg von Dortmund, aber natürlich ist es nicht nur, weil Leipzig diese Formation gewählt hat. Aber das ist natürlich so ein hätte, würde, könnte. Hätte, mit einer anderen Formation wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Sie haben halt diese Formation gewählt und deswegen ist es ein nicht unerheblicher Teil des Spiels, ist eben dadurch erklärt, dass Nagelsmann die Formation gewählt hat und Leipzig in der ersten Halbzeit komplett untergegangen ist.
Kannst du noch mal so ein bisschen konkret werden, was jetzt das Problem an der Formation war, die er gewählt hat?
Naja, du hattest halt mit Sörloth und Wang vorne auf jeden Fall zwei Stürmer. Da hattest du Olmo und bei Olmo war ich mir nicht sicher, spielt er nun hinter den beiden, spielt er neben den beiden, spielt Wang rechts, Olmo links. Und da waren sie sich teilweise auch nicht sicher. Und da hattest du bei Dortmund mit Emre Can im Mittelfeld einen Spieler, der sich immer wieder hat fallen lassen. Weil er auch gemerkt hat, glaube ich, dass der Leipzig sich nicht einig ist. Und wenn Leipzig da vorne mit zwei Leuten natürlich nur war, Wang und Sörloth, dann war Can in der Mitte frei und konnte relativ gut schalten und walten. Und da hat dann Leipzig keinen Zugriff bekommen. Deswegen haben sie halt nicht im Pressing diese Dominanz aufgebaut, die sie sonst hatten. Und das andere war halt einfach, dass die Abwehr ein paar Meter zu tief stand in manchen Situationen bei Ballverlust und Dortmund dann eben das Tempo aufnehmen konnte. Weil eigentlich, wenn du da in diesem Mittelfeld dann den Ball verlierst, dann muss die Mannschaft konsequent vorrücken. Weil wenn Dortmund erstmal das Tempo hat, dann kriegst du sie nicht verteidigt, sondern du musst dann wirklich im Gegenpressen den Ball erwischen irgendwie. Und das haben sie nicht gemacht, sondern da war eine große Lücke. Und das, weiß nicht, ob man das auch schon erklären kann, aber vielleicht schon, weil diese Mannschaft ja auch nicht eingespielt gewirkt hat. Diese Mannschaft hat nicht eingespielt gewirkt und hat dann vielleicht sich Dinge nicht getraut, die sie sich in einem eingespielten Zustand getraut hätte.
Mhm. Du hast schon gesagt, verkopft. Das sagst du auch oft über Guardiola, dass der in großen Spielen eben versucht, das besondere Genie taktischer Art rauszukitzeln, anstatt einfach zu sagen, ey, die ganze Saison über hat das funktioniert, wir machen das jetzt so, die Mannschaft fühlt sich damit sicher. Ist das so ein Problem von Trainern, die vielleicht ein bisschen zu klug sind oder so, auf diesem Aspekt?
Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Vielleicht ist es ein Problem der grundsätzlichen Herangehensweise. Weil man kann natürlich auch bei Nagelsmann sagen, er wechselt von Spiel zu Spiel Formation und Mannschaft. Das heißt, es gibt ganz viele Spiele, wo das gut geht. Und wir greifen natürlich dann immer diese großen Spiele raus, wo es schief geht.
Naja, aber auch zu Recht, weil da ja sichtbar was anders gemacht wird, als in den Spielen, wo es funktioniert.
Nee, aber ihr macht ja in jedem Spiel was anderes. So in dem Sinne müsstest du ja eigentlich auch, könntest du noch ganz viele Spiele greifen, wo es geht. Aber wenn du, ich bin immer der Meinung, wenn du in, das war jetzt wirklich so ein Paradebeispiel, du hast mit Dortmund eine Mannschaft, die hat in dieser Formation seit 7 Spielen praktisch durchgehend zusammengespielt. Also da brauchst du nichts wechseln, außer vielleicht mal den Rechtsaußen. Und der ist egal für das taktische Setup. Du hattest ein Mittelfeld, ein Dreier-Mittelfeld, das eingespielt ist. Du hast ein Haaland-Sancho-Ding, das eingespielt ist. Du hast ein Sancho-Guerrero-Ding auf links, das eingespielt ist. So. Und wenn du halt eine wirklich, wirklich gute eingespielte Mannschaft hast, eine wirklich, wirklich gut immer wieder neu zusammengewürfelte Mannschaft, dann gewinnt die eingespielte Mannschaft, weil die immer auf die paar Prozentpunkte und auf die paar Spielzüge zurückgreifen kann, die der gegnerischen Mannschaft fehlen, weil sie dann immer diese Selbstverständlichkeit in ihrem Spiel hat, die andere Mannschaft nicht hat. Und das ist, glaube ich, an der grundsätzlichen Philosophie dann das Problem. Und klar, in diesem konkreten Fall kann man aber auch einfach sagen, es gibt konkrete Punkte, die falsch waren. Also Wang hat seine Aufstellung nicht gerechtfertigt, Sörloth hat sie nicht gerechtfertigt, Mukiele hat sie nicht gerechtfertigt. Da kann man dann schon noch mal sehr, sehr konkrete Punkte rausgreifen, finde ich. Also nicht nur, dass es halt dass das Verkopfte an sich falsch ist, sondern dass diese konkrete Aufstellung falsch war.
Vielen Dank. Schade, dass das schon so ein bisschen her ist, weil ich fand das sehr interessant, was du da nochmal analysiert hast zu dieser Aufstellung. Von daher finde ich, hat sich das sehr gelohnt, dass wir noch diese Mehrzeit bekommen haben. Ihr Lieben, damit ist sie jetzt aber auch vorbei. Gleich im Anschluss erwartet euch natürlich der Game Talk. Und dann um kurz nach 10 ist der gute Gregor noch mal live hier bei uns auf dem Sender mit Star Trek Voyager Elite Force. Wir werden uns natürlich nächste Woche Montag in trauter Runde zusammenfinden.
Nee, warte, ja? Nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Montag ist Pfingstmontag, Feiertag. Nächste Woche Dienstag um 19 Uhr.
Feiertag, Schmeiertag.
Und ich soll schöne Grüße von Pillard an Etienne ausrichten, wahrscheinlich nach dem Wochenendergebnis. Viel Spaß in der
Runde. Natürlich ist unnötig, diese Grätsche noch.
Ja. Nee, ich soll sie nur ausrichten. Er grüßt von einem
Abschlag. Nächste Saison noch mal grüßen, wenn er will.
Gut. Da kommt der Tritt zurück. Zwei Tätigkeiten, zwei rote Karten, wenn ihr mich fragt. So, vielen Dank. Also am Dienstag gibt es dann Bundesliga und ich freue mich sehr drauf auf diesen Saisonabschluss. Und kannst kaum erwarten, bis es endlich soweit ist. Bis dahin, mach's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.
Diese Folge Bundesliga wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den muss man mögen.